Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willi und mir, Curly. Unser Gast heute ist der Sommelier und Wine Consultant Sebastian Georgi. Er hat schon sehr unterschiedliche Stationen hinter sich, von 3 Sterne bis Pizza, eigentlich genau mein Ding. Es geht heute also neben Wein auch bestimmt ein bisschen um Essen. Geil. Wir sind heute wieder in der Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg. Mit den großen Scheiben und dem Blick auf die Oranienstraße. Terroir und Adiletten gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Wenn ihr also den Podcast zum Beispiel bei der Arbeit laufen lassen wollt und keiner soll es mitkriegen, perfekt. YouTube-Abo und die Glocke an zur Mitteilung. Und wenn euch die Folge heute Appetit macht, dann checkt auch den Podcast Foodie und Brudi. Jeden Dienstag. Wir reden über alles, was satt und glücklich macht. Die letzten Wochen waren krass. Wir hatten Gäste wie Duck von Kitchen Impossible, Sebastian Prussmann von der Sansibar und Sternekoch Sascha Stemberg. Hört mal rein. Und jetzt, let's go. Hier kommt Willi.
Hi, Hallöchen und ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Curly, mein Freund, du siehst heute ein bisschen fertig aus. Was ist los?
Oha.
Wo warst du?
Ich war in Köln auf einer geilen Veranstaltung, auf einer Netflix-Premiere.
Karnevalparty. Auf Netflix oder was?
Es war ziemlich witzig. Es war auf jeden Fall so witzig, feuchtfröhlich wie beim Karneval, könnte man sagen, war die Party.
Okay, was ist eine Netflix-Party? Schaut man da gemeinsam Netflix und betrinkt sich oder was?
Wir haben tatsächlich gemeinsam 2 Folgen Netflix geschaut und zwar von einer neuen Serie, in der ich mitspiele, von meinem Bruder, Homie Julian Bam, der seine eigene Serie rausgebracht hat. Nochmal ein riesen Shoutout an dich. Und ich durfte da eine kleine Rolle spielen und sogar auch einen Song dafür schreiben und das war schon aufregend. Netflix ist ja irgendwie so wie so Hollywood vor 20 Jahren, ist jetzt irgendwie so gefühlt Netflix. Also ich habe mich ein bisschen so gefühlt, als ob ich jetzt in einem Hollywood-Film mitgespielt habe.
Kino at home quasi. Aber spielst du da jetzt fix mit? Also?
Safe, ja. 2. Folge, gönn dir rein.
Geil, muss ich mal anschauen. Läuft die schon?
Ja, die kam jetzt vor ein paar Tagen raus. War auch voll wild. Unser Podcast kommt ja immer nachts raus, 0 Uhr. Und das kam dann so 9 Uhr morgens online. Das war irgendwie voll wild. So morgens saß ich so da, oh, kann ich es jetzt angucken? Hab's aber extra nicht geguckt und hab's dann erst bei der Premiere angeschaut. Und war wild, ja, war richtig aufregend.
Wie heißt die Serie? Hast du schon gesagt, ne?
Life's a Glitch bei Julian Bam.
Geil, muss ich schauen.
Voll geil, das ist richtig funny.
Was gab's zum Essen?
Es gab asiatisches Catering von einem Restaurant aus Köln. Es war ziemlich nice. Ich habe sehr viel gegessen, obwohl es sehr viel vegan war, hat mich aber gar nicht gestört. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, weil ich schon...
Stört dich sonst veganes Essen? Na.
Nee, nicht unbedingt. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinkomme an ein Buffet vegan und da steht halt überall so riesig vegan, 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 dann triggert es irgendwas in mir, dass ich halt so denke, und wo ist das Fleisch? Aber wenn ich halt nicht weiß, ist das eigentlich chillig. Gerade bei so Asia-Sachen, die so frittiert sind, eh ohne Ende, ist es halt so am Ende eh... Kupftwegsprung
für ja, stimmt, ja. Aber isst man nicht eigentlich immer Pizza zu Netflix? Also bei mir ist Netflix immer Burger oder Pizza.
Ja, aber die Ju hat seine Asian Heritage represented auf jeden Fall.
Oh,
und uns allen gutes asiatisches Essen aufgetischt. Und das war echt funny, die Annika, Shoutout an Annika auf jeden Fall, die Party organisiert hat, die Managerin, die hat auch die ganzen Drinks so umbenannt. Das hieß dann nicht Gin Tonic, sondern 5G, weil in der Serie geht es auch um 5G und so. Das war auf jeden Fall witzig. Singapore Korean und der Drink ohne Alk hieß, ich bin ein Opfer. Also wenn du den bestellt hast, musstest du sagen, yo, ich bin ein Opfer, bitte.
Ein Drink, ciao.
Geil. Das war funny. Ja, auf jeden Fall. Aber Wein gab es dann nicht, den habe ich aber dafür dann in Berlin wieder mir zugute geführt.
Wo hast du gekauft im Späti?
Nee, tatsächlich in einem kleinen Weinladen bei mir um die Ecke, den ich des Öfteren besuche und ich sag dir sogar, was ich gekauft habe, weil ich hab Steve geschickt und er war so voll, oha.
Also suchst du es jetzt sofort am Handy?
Ich such das jetzt und ich sag's dir, es war nämlich Peter Jakob Kühn.
Geil, wo hast du den gekauft?
Der Laden heißt tatsächlich Weinladen.
Nicht im Späti.
Nee, im Weinladen.
Nein, im Weinladen.
Der heißt Weinladen.
Okay,
geil. Mega random. Aber ja, ich habe es Steve geschickt und Steve meinte so, oha, Voll der Stylo.
Ja, super. Einer der richtig guten Rheingauer Betriebe.
Der war auch richtig nice, ja. Hat mir auch richtig gut geschmeckt.
Richtig geil.
Auf jeden Fall. Wen haben wir denn heute? Haben wir nämlich jemanden zu Gast, der eigentlich bei der Netflix-Premiere am Start hätte sein müssen mit seiner Pizza.
Ne? Ja. Ja, ein Weindude. Also ich mag den, wie soll ich sagen, ich mag, was der so gemacht hat. Nicht? Der war ja so irgendwie 3-Stern-Somalia, 2-Stern, alle, der hat alles irgendwie durch. Und jetzt macht er Pizza und Wein seit längerem. Und ich finde irgendwie, das ist ein krasses Konzept. Ich meine, jetzt machen es eh viele, oder jetzt hat er auch viele, die es natürlich kopiert haben, weil die Idee eigentlich saugeil ist.
Das ist immer das beste Kompliment, ne?
Ja, einfaches Essen, Soul Food, aber mit einer richtig coolen Weinkarte.
Geil.
Und ja, ich freue mich, dass wir den heute vor dem Mikrofon haben und würde sagen, wir fühlen mal, was der so zu sagen hat. Was?
Absolut, ich glaube, wir könnten sehr gute Freunde werden. Herzlich willkommen, Sebastian Georgi.
Tippitoppi.
Was geht ab? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Terroir und Adiletten. Heute mit Curly, Willi und Sebastian Georgi, dem Moin. Mann, der Pizza und Wein zusammengebracht hat. Deshalb freue ich mich schon sehr auf die Folge auf jeden Fall. Er hat natürlich noch viel, viel mehr gemacht, aber das war jetzt mal die Punchline, die ich mir ausgedacht habe. Kannst du dich mit der anfreunden?
Total, ja.
Das ist schon mal gut. Habe ich die erste Feuerprobe schon mal bestanden? Feuerprobe. Bei 485 Grad, habe ich gehört.
Uiuiui, ja, fast, wir sagen mal 500 Grad, gell?
Ja, genau.
Hat Willi mir verraten vorher.
Ja, aber das haben wir extra rausgeschnitten aus dem Video.
Scheiße.
Es sind nämlich 905 Fahrer, Alter.
Ja. Wir piepen das, ja. Ja, erstmal schön, dass ich da bin.
Wir piepen das. Ja. Es tut mir leid, ich fand nur die Anleihe an die Temperatur so nice, dass ich es vergessen habe, wieder zu vergessen.
Ja, geht schon.
Ich bin safe damit, okay, alles gut. Schön, dass ich da sein darf in dem sehr schönen Zimmer in Berlin. Freue mich sehr.
Nice.
Ja, du, mein Lieber. Wie kam es eigentlich dazu?
Wozu?
Wie hast du dieses geniale Konzept, das mittlerweile 700.000 Mal kopiert ist?
Mhm.
Wie bist du dazu gekommen? Hast du es auch kopiert? Was bei Robertas in Brooklyn, oder?
Auch, ja. Tatsächlich, war tatsächlich noch bei Robertas. Aber gut, ich meine, man muss da ein bisschen ausholen. So ein bisschen die gastronomische Erfahrung. Ne? Ich meine, habe ja so ein bisschen was gemacht, auch im Sommelier-Bereich. Und irgendwann kommt ja so der Punkt, wo, also von uns allen, ob man sich selbstständig macht oder nicht. Und dann hat man sich überlegt, okay, was kann man nicht? Und da ich damals recht viel in Italien unterwegs war, kam die Idee dann einfach so ein bisschen Pizza zu machen und dazu natürlich Wein. Und alle, die davon dann gehört haben, haben gesagt, Bullshit, man geht eh pleite, weil zu Pizza aus Neapel trinkt man Bier. Und dann habe ich gesagt, na gut, wollen wir einfach mal schauen und ziehen das mal durch. Das ist so ein bisschen in 2-3 Sätzen die Idee oder der Ansatz gewesen. Und dann haben wir angefangen und ich glaube, es ist ganz gut geworden, finde ich.
Was hast du denn in Italien gemacht? Warum warst du in Italien unterwegs?
Ja, damals durch den Sommelier-Job. Also ich habe ja lange Zeit 3 Sterne gemacht im Schloss Lehrbach als Chefsommelier. Damals mit Dieter Müller und Nils Henkel. Und dann auch nochmal 2 Sterne in Köln im schönen Wasserturm mit dem Herrn Horbert als Chef. Und da war man halt viel in Italien, Toskana, Piemont, auf Weinreisen und hat viel gegessen und einfach viel Wein getrunken. Ich nenne das immer Weiterbildung.
Das ist eine sehr charmante Umschreibung dafür auf jeden Fall.
Ja, also, ist wirklich so. Also,
klar, gehört also, ja auch dazu.
Kann ja Willi, glaube ich, auch bestätigen. Jede Flasche Wein und jedes Essen, jeder Besuch im Restaurant ist ein gewisses Maß an Weiterbildung. Natürlich macht das Spaß, natürlich ist das auch Hobby. Aber es ist genauso wie ein Fußballtrainer zu einem anderen Spiel geht. Absolut. Oder sich ein Video anschaut und sich die Stärken und Schwächen anderer Mannschaften anschaut. Geht man in ein Restaurant und kann natürlich jedes Mal lernen. Also man lernt ja nie aus. Ne?
Und ich gehe auch immer auf Konzerte und denke so, nein, ich hätte es anders gemacht.
Ja, oder auch, hey krass, wie gut haben die das gemacht, genau, muss man klar, halt auch sagen. Ne? Und ich finde einfach, man muss anderen Leuten und anderen Konzepten auch ohne rosa-rote Brille einfach zugestehen, dass die gut sind. Also totaler Blödsinn. Ein 3-Sterne-Koch sagt ja auch nicht, hör mal zu, ich bin der Beste der Welt. und die anderen 10, 11 Kollegen in Deutschland sind alle Schrott, sondern man sagt, hey, die machen ja auch einen richtig guten Job. Und das muss man so ein bisschen in Kontext mit sich selber und seiner Arbeit bringen, finde ich.
Ja, man beflügelt sich ja manchmal auch so
gegenseitig. Total, total. Also es gab, kann man ja offen drüber reden. Also wenn ich irgendwie, mein Küchenchef lacht sich immer kaputt, wenn ich irgendwie im Urlaub bin und ihm dann Fotos schicke oder irgendwelche Sprachnachrichten, dann sagt er, oh, das willst du auf einer Pizza haben und das wird eine Katastrophe. Man hat natürlich totale Ansätze, zu schauen, was machen die anderen, wie passt das. Es gab sogar eine Pizza bei uns, benannt nach einem Restaurant aus New York, weil ich war in dem Laden, fand das super, hab einen Gang gegessen, den fand ich so mega und so hieß die Pizza dann auch. So, und ich nenne das immer Clown mit den Augen, ne? Niemand ist unfehlbar, niemand kann oder weiß alles und nur so geht's.
Thunfisch-Sashimi gab es sogar schon mal auf einer Pizza.
Haben wir heute immer noch, tatsächlich in unseren Läden in München und wir haben damals mit den, also diese klassische Pizza Thunfisch mit Thunfisch aus der Dose und Mais, ne? Das wollten wir so ein bisschen aufbrechen. Haben wir tatsächlich am allerersten Laden, den wir hatten, haben wir das auf der Karte gehabt für 48,50 Euro, stand das auf der Karte, hat aber auch niemand bestellt. Ne? Hatten wir auch gar nicht da die Ware, aber
noch besser.
Ja. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, was machen wir? Thunfisch in seiner reinsten Form und der wird dann praktisch nach dem Backen der Pizza wird Sashimi vom Thunfisch auf die Pizza gelegt. Das wird ein bisschen gar von unten, weil du hast natürlich Hitze. Das heißt, von einer Seite geht er so ein bisschen an und hat eine schöne Konsistenz und vor allem eine gute Temperatur. Und das ist so ein bisschen die Idee bei der Pizza. So, und das hört sich ein bisschen freaky an, aber am Ende des Tages ist das eine recht einfache Geschichte, ne? Weil du nimmst
ja. Ich hab direkt Hunger auf jeden Fall.
Ja, aber wenn du einfach Fleisch aus dem Kühlschrank nimmst oder brätst dir ein Steak, ne, dann packst du es ja auch nicht kalt in die Pfanne im Normalfall, sondern du lässt es ja so ein bisschen auf Zimmertemperatur kommen, dass du es einfach viel, viel besser braten, respektive auf den Grill legen kannst. Also manchmal ist das gar nicht so schwierig, wenn man sich so Sachen überlegt, finde ich.
Aber da kam dann auch direkt die Idee, gleichzeitig so die Pizza so ein bisschen zu, naja, ich will jetzt nicht das große Wort revolutionieren in den Mund nehmen, aber halt so ein bisschen anders zu gestalten und dann gleichzeitig noch Wein dazu anzubieten? Oder war das erst so ein schleichender Prozess, dass das mit dem Wein gar nicht direkt am Anfang auch dazu
kam? Doch, das war, ja, wir waren schon verrückt damals, auch mit den Weinen, was wir da im Keller hatten und wir befinden uns ja gerade so ein bisschen in so einem kleinen Wandel auch in der Weinwelt und wir haben damals gesagt, okay, wir gehen mit unserer Idee der Pizza, gehen wir nach Neapel, nicht nach Rom. Es gibt ja so 2, 3 Arten von Pizzen in Italien und die neapolitanische ist ja so ein bisschen anders als die Pizza Romana zum Beispiel. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen zum Ursprung. Die Basis, die Pizza Margherita und es sind ja relativ wenig Zutaten. Das heißt, du hast den Teig, du hast die Tomatensauce, ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl und Mozzarella. Ja, also das, was man ja heute macht, auch in großen Küchen einfach sehr zu komprimieren und total sich auf das Produkt zu fokussieren. So, und dann gibt es, meine Neapel ist in Kampagnen, ist ein relativ großes Weinanbaugebiet.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Weinbaugebiet Kampagnen. Kampagnen ist die Weinbauregion bei Neapel und zählt zu den ältesten Weinbaugebieten Italiens. Oha! In der Region werden viele traditionelle Rebsorten kultiviert, vor allem die rote Sorte Aglianico oder Aglianico. Na, irgendwie so. Sie liefert insbesondere auf vulkanischen Böden spannende, sehr aromatische Weine. Muss ich mal checken. Die wichtigsten weißen Sorten Kampagnens sind Fiano, Greco und Falanghina. Außerdem Verdeca und Coda di Volpe, aus denen man am Vesuv einen Weißwein mit dem klingenden Namen Lacrima Christi, also die Tränen Christi, macht. Bisschen kitschig vielleicht, aber nice.
Gibt sehr, sehr gute Weine dort. Und dann haben wir damals gesagt, okay, wir machen das schon mit Wein. Damals war ich persönlich noch sehr, sehr deutschlastig. Sehr, ja, viel im Riesling unterwegs mit vielen, vielen Jahrgängen von verschiedenen Winzern. Und das hat super funktioniert. Und ich glaube, ja, wir waren sicherlich die Ersten in Deutschland, die das so gemacht haben. Aber war das ja von Hause aus ist das ja mein Job, sich so ein bisschen mit Wein und Speisen auseinanderzusetzen und zu schauen, hey, was gibt's für Sachen? Und da haben wir uns natürlich auch total entwickelt. Also wir sind heutzutage natürlich so ein bisschen von diesem deutschen Fokus weg. Wir machen viel Naturwein, wir machen viel ursprüngliche Dinge, sprich, das Produkt ist total wichtig. Und nicht dieses ganze Brimborium drumherum. Na klar können wir Trüffel auf eine Pizza legen, natürlich, na klar können wir da Kaviar raufklatschen, aber das ist nicht unsere Sache, sondern wir wollen einfach uns wirklich fokussieren auf den Geschmack und die Idee dahinter.
Jetzt gibt es bei dir natürlich in deinem Werdegang, du bist ja so fast meine Generation, wie du das vorher auch gesagt hast.
Ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, ich bin 10 Jahre älter.
Ein Spürchen älter. Aber du bist ja auch so ein ganz krasser, wie du auch gesagt hast, so 3-Sterne-Sommelier, 2-Sterne-Sommelier gewesen. Und du warst ja auch tatsächlich Wettkämpfer.
Ich war.
Das ist mir auch aufgefallen.
Wettkämpfer.
Das sieht man mir heute nicht mehr an, dass ich mal Wettkämpfer war. Ja,
aber als ich schon gegoogelt habe, ist mir auch aufgefallen.
Ist was anderes. Aber ich meine, du schaust jetzt nicht unbedingt aus, wie man sich wahrscheinlich einen klassischen Sommelier vorstellt. So. Du bist eher der Casual-Typ, so eher der Heterogene.
Das nehme ich als Erster Platz,
Sommelier-Wettbewerb 2002 beim Deutschen Weininstitut. Zweiter Platz, Specialist Ribera del Duero 2003. Dann zweiter Platz Trophée Ruinard, 2005 war das. Und so weiter und so fort. Also du warst ja wirklich ein sehr, sehr ehrgeiziger Sommelier-Wettkämpfer. Wie kam das?
Du, das bin ich heute noch. Aber wenn man jetzt auch so ein bisschen schaut, so 2002, 2005, das ist ja schon ein paar Tage her. Man muss ja ganz klipp und klar sagen, dass diese Sommelier-Geschichte in Deutschland fing ja auch sehr, sehr spät an. Ich glaube, ähnlich wie in Österreich, kann man ja auch sagen. Ne? Also wir sind da ja schon so ein bisschen den Franzosen und auch den Skandinaviern hinterher, wenn man sich auch in der Vergangenheit die ganzen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften anschaut. Und es gab damals ein sehr, sehr gutes Programm von dem Verbandsorgan in Deutschland, der Deutschen Sommelier Union, Sommelier College. Und da war ich auch mit ganz, ganz tollen Leuten im ersten Jahrgang. Und was war die Idee damals? Die Idee war praktisch, so ein bisschen die DNA in Deutschland zu finden, was die Sommeliers betrifft, nachrückende Leute, die einfach so ein bisschen Potenzial haben und die praktisch zu den Wettbewerben zu führen. Und unfassbare Leute damals dabei, die heute auch in Top-Positionen sind, auch in 3-Sterne-Restaurants immer noch arbeiten oder einfach tolle Unternehmer geworden sind. Und so kam das damals. Und ich glaube, ich von Hause aus, auch so ein bisschen vom Sport her, war ich immer schon sehr, sehr fordernd auch ein bisschen an mich, glaube ich.
Was hast du gemacht, Herr Spahn?
Ja, das, was man so macht als kleiner Bub, ne? Tischtennis, Badminton, Fußball, Basketball. Das ist so ein bisschen die DDR-Schule, glaube ich auch, dass so diese ganze Spartakiade und Kreismeisterschaften, was es da alles für Sachen gab, ne? Muss man ja ganz klipp und klar sagen. Ist ja auch so ein bisschen emotional für mich hier zu sitzen, ne? So 300 Meter, 400 Meter von dem ehemaligen Grenzübergang entfernt, wo ich am 10. November 1989 mit meinen Eltern rübergegangen bin und deswegen mein Fußballtraining verpasst habe. Krass. Ich wollte das, das werde ich nie vergessen. Meine Mutter kam irgendwie morgens, es war ein Freitag, der 10. November war ein Freitag, und hat sie gesagt, ja, die Mauer ist offen, heute Abend kriege ich Gänsehaut, da gehen wir in den Westen. Und habe ich gesagt, nee, Mama, wir haben Sonntag ein Spiel, ich muss zum Training. Das hat sie mir dann verboten, und dann sind wir hier hinten dann über den Grenzübergang gegangen. Ne? Und das ist immer schon so ein bisschen mit Emotionen behaftet, wenn ich nach Berlin komme. Muss ich echt sagen, denke ich immer wieder dran.
Aber du hast Familie hier, oder?
Genau, meine Eltern leben noch hier und mein Bruder und ein paar Freunde sind natürlich auch noch da. Und
wann war so die erste Zeit, wo du aus Berlin weggegangen bist, so?
Ja, ich bin damals weggegangen, die Lehre ich habe klassische Lehrerin gemacht, klassische Gastrolehre als Hotelfachmann 1997. Sag mal, die Wende, klar, dann Schule, dann die harten Zeiten, Mitte der 90er Jahre in Berlin mitgenommen, viel Techno, viel selber auflegen, aber wirklich eine harte Zeit. Und dann
klingt nach einer harten und guten Zeit.
Hart und sehr gut, ja. Und es war ja wirklich so ein bisschen der Aufbruch auch in der Musikrichtung, wo Berlin ja dann auch total bekannt geworden ist. Ne? So Tresor, hieß ja immer Tresor, der beste Club der Welt. Ganz viele Touristen sind dann nach Berlin gekommen, um zu feiern. Das machen sie heute im dann doch sehr glatt gebügelten Berghain. Das waren wirklich die harten, roughen Zeiten. Und wenn man dann noch heute langfährt, was da dann irgendwie so für Glitzer-Glitzer-Gebäude sind, dann schon ein bisschen komisch, finde ich, aber es ist der Lauf der Zeit auch so. Und dann bin ich ja weggegangen, habe dann meine Lehre im wunderschönen, beschaulichen Sauerland gemacht. Bin jetzt hier 25 Jahre weg. Wahnsinn.
Und als du dann, herzlich willkommen zurück.
Ich bin auch häufig hier, ja, es ist, triggert mich schon immer auch die Stadt. Und das ist jetzt das erste Mal tatsächlich nach langer Zeit, so diese Lockdown-Geschichte, aber Ich bin recht häufig hier, weil hier auch der beste Eishockey-Club der Welt spielt. Ne? Das heißt, man ist dann auch schon mal bei Heimspielen im Stadion und ja, das musste sein.
Ja, du wolltest nämlich ja Sportjournalist werden, habe ich bei meiner Google-Recherche rausgefunden. So,
ja. Ja, war witzig, weil wie gesagt, dann Schule vorbei, ein Jahr gelebt und dann hatte ich mich bei, ist ja auch gar nicht so weit entfernt, hier Axel Springer Schule angemeldet. Oha. Und die haben dann tatsächlich gesagt, also kein Problem war es nicht, sondern es war ein Problem, weil ein Jahr Warteliste und dann habe ich gesagt, boah, ein Jahr warten tue ich nicht nochmal. Und dann habe ich diesen
ein Jahr Warteliste, dass du bei der Schule anfangen kannst überhaupt.
Ja, und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich weg und mache was völlig anderes.
Und das war dann sozusagen der Startschuss für die Gastro. Hotelgewerbe.
Genau, war der Startschuss für die Gastro. Und man muss ja dazu sagen, daran werden sich ja viele gar nicht erinnern. Damals war Berlin nicht so wie heute, was die Gastronomie betrifft. Ja, ich finde, Berlin ist schon extremer Vorreiter in Europa und weltweit wahrscheinlich auch. Damals war das so, dass an einer Ecke hat ein Restaurant aufgemacht. Nach einem halben Jahr hat das zugemacht. Ich glaube, aus der damaligen Zeit sind ganz, ganz wenige Konzepte, haben noch überlebt, die wirklich noch heute da sind und die so Spitze darstellen. Auch so diese ganzen Sterneläden von damals sind alle weg. Und wir haben ja heute in Berlin unfassbar viele Konzepte. Also du gehst da durch die Stadt mit offenen Augen, du hast ja an jeder Ecke lauern die Kalorien. Ne? Also wirklich in allen erdenklichen Phasen. Ja. Ne? Das ist ja... Ob Weinbar, ob Currywurst, ob Kebab, ob ein Sternerestaurant.
Genau, das ist halt das
ist der totale Wahnsinn.
Halt von Low bis ultimativ High Budget alles reingönnen, was du willst. So, das ist echt verrückt. Da ist man als Konsument tatsächlich manchmal sogar ein bisschen fast schon überfordert. So.
Weißt ja, total. Und also ich finde ja auch Wein kann man auch vergleichen so ein bisschen mit Kaffee, weil ich trinke auch sehr, sehr gerne Kaffee und es hat so ein bisschen was miteinander zu tun. Natürlich nicht von der Herkunft, aber von der Idee, also wirklich Ursprung, alles ganz natürlich zu machen. Ist ja viel Säure, spielt beim Kaffee auch eine riesengroße Rolle. Und auch da hat sich Berlin ja total entwickelt. Also alleine hier hast du ja 500 Meter links und rechts, ist ja gut, hast du 10 gute Spots.
Ja,
und das gab es ja früher null. Also 0,0 und das ist ja auch total explodiert in Berlin.
Jeder hat sogar so Mini-Spätis haben teilweise so eine kranke Siebträgermaschine am Start, wo du so denkst, okay, Bruder, was geht? Die kostet schon mehr wie der ganze Laden.
Das ganze Inventar vom Laden. Die alle Gummibärchen zusammen. Ja, ist ja wirklich so. Aber ich finde, das macht auch so eine Stadt aus und es ist natürlich auch in anderen Städten ist das auch passiert. Aber ohne jetzt irgendjemand diskreditieren zu wollen, geh mal nach München und ich meine, ich bin ja oft durch unseren 9-5-Laden in München. Also wenn es 5 gute Kaffeeläden gibt, ist schon viel, muss ich sagen.
Echt?
Ja, das ist interessanterweise ist das, obwohl es ja relativ nah an Italien ist, die Jungs in München trinken tatsächlich nur diesen ganz klassischen totgerösteten italienischen Espresso, wo sie dann sagen, okay, das muss so schmecken, aber es schmeckt eigentlich total scheiße, ja. Ne? weil es einfach totgeröstet ist. Und das gibt's dann natürlich an jeder Ecke, aber gute Kaffeeläden in München sind echt schwierig.
Ja, ich glaube, man vergisst das oder man gewöhnt sich da halt als Berliner oder als Zugezogener schnell dran, irgendwie nach 2-3 Jahren ist man da irgendwie, denkt man halt irgendwie, das wäre normal.
Das ist normal, wenn man das mag, ne? Aber fahr dann wirklich mal auch in so ein Weinanbaugebiet oder wie auch immer, also eine etwas ländlichere Region, wo du einen guten Kaffee bekommen möchtest, das ist eine schwierige Hausnummer.
Ja,
und auch in Österreich, ich bin ja viel in Österreich, Schweiz, auch auf so einem Land unterwegs, da ist es, also man denkt man ja manchmal, was ist denn hier los? Ne? In Österreich geht es, in der Schweiz ganz furchtbar.
Ja, kommt doch drauf an, wo du in Österreich unterwegs bist.
Ja, in der Großstadt schon. Ja, aber in Wien zum Beispiel hat es auch lang gedauert, finde ich. Ne? Es gibt sehr tolle Konzepte.
Ja, in Wien dauert alles immer ein bisschen lang, aber wenn es dann mal da ist, ist es sehr gut.
Dann ist es richtig da.
Finde ich auch. Ja.
Shoutout an alle Wiener. Jeder weiß, wer gemeint ist.
Ja, genau. Richtig. Nämlich die Deutschen in Wien.
Ja, das ist ja sowieso tatsächlich so. Die Österreicher haben uns ja die Sommeliers nach Berlin geschickt und die Deutschen haben ja die Sommeliers nach Österreich geschickt. Also war ja so ein kleines Austauschprogramm, ja. Und alle sind auf ihrem Level sehr, sehr erfolgreich, also sehr amüsant manchmal, muss ich sagen. Ne?
Ja, ist echt witzig, ja. Habe ich mir auch ein paar Mal gedacht schon. Wie bist du Sommelier geworden?
Boah, eine oft gestellte Frage, ne? Tatsächlich ist das, also ich habe damals die Lehre angefangen, Namen darf man nennen, glaube ich auch, wo, oder?
Ja, sicher.
Ja, es ist im Waldhaus Ohlenbach in der Nähe von Winterberg, also zwischen Winterberg und Schmalenberg.
Wir wollen nur Namen von dir hören, du kannst ja alles droppen, was du willst.
Manche lachen immer so Sauerland und so, aber das Waldhaus, der Juniorchef, der Stefan, der hatte damals schon mit seinem Vater unfassbaren Weinkeller aufgebaut. Hatten damals einen Stern 16 Punkte im Gummio und ich habe ja Hotelfach gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, Frühstück und Schwimmbaddienst und Betten machen ist nicht mein Ding. Also ich bin eher im Service und die bauliche Konstellation war damals so, dass der Chef viel an der Rezeption war, die war so 20 Meter vom Restaurant entfernt, man konnte da reingucken und dann habe ich als Azubi praktisch immer so ein bisschen mit das Restaurant geschmissen. So, und da haben wir einfach...
Von der Rezeption aus
sozusagen? Nee, aber er konnte mal gucken und hat geschaut, ob ich alles richtig mache. Ne? So, und, so, und dann, die Weinkarte war großartig und dann kam so dieses Thema.
War das mit dieser Riesenweinkarte?
Die hatten damals tatsächlich, was hatten wir? 800, 900 Position schon, ne?
Da muss man sich, aber jetzt mal so eine Nubi-Frage, man probiert dann aber nicht jeden Wein davon.
Ja, du probierst, du lernst durch Trinken respektive durch Probieren, also du machst die Weine ja auf, das war ja die Zeit damals ohne Internet, das heißt, du hast den kleinen Johnson gelesen, den großen Johnson.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Hugh Johnson. Der berühmte britische Weinschriftsteller ist ein echter Renaissance-Mensch. Seine erste Station als Journalist im Jahr 1960 war die britische Vogue. Und neben Weinbüchern hat er wichtige Werke über Gartenkunde geschrieben. Oha. Weintrinker kennen die Standardwerke Großer und Kleiner Johnson sowie den bahnbrechenden Weinatlas, den er zusammen mit Jancis Robinson verfasst hat und immer wieder verbessert auflegt. Oha. Guter Mann. Zwischendurch war er auch mal Chef von Chateau Latour. Unterm Strich einer der coolsten OGs im Weingame. Leute, stellt euch das nochmal kurz vor. Ohne, es gab kein Internet.
Das fing damals an. Mein erstes Handy war ein blaues Bosch-Handy. Ich weiß gar nicht, ob Bosch überhaupt noch Handys herstellt.
Ich hatte ein Siemens damals.
Ja, Siemens, genau. Siemens und Bosch. Und dann, also es gab auf jeden Fall noch kein WhatsApp, es gab SMS. Die brauchten aber auch ein bisschen. Und
ein Scroll gab es.
Ja, ja, genau. Und damals hat man, wenn man sich informieren wollte, Videotext geguckt oder Zeitung gelesen. Also für diejenigen, die das Wort nicht kennen, einfach mal bei Wikipedia nachlesen. Zeitung.
Das war da, wo die Modems noch so.
Ja, so ist das. So, und dann. Und dann hat man halt gelesen und dann gibt es eine weltweit bekannte Weinjournalistin aus England, die Jancis Robinson. Und damals war so geflügeltes Wort, ich habe mit Jancis unterm Kopfkissen geschlafen. Das heißt, man hat praktisch vorm Schlafen immer
Das ist ja ganz alt.
Ja, aber es ist wirklich so. Und dann dadurch hat man, durch diese Leserei hat man sehr viel gelernt und hat sich interessiert und ist dann entweder in die Gebiete gefahren, so als kleiner Pimpf in der Szene und hat dann sein eigenes Geld ausgegeben natürlich, um sich weiterzubilden und hat die Weine dann immer probiert und das waren drei großartige Jahre und dann einen ganz guten Abschluss gemacht. Und dann gab es damals von der IHK ein Stipendium und ich war dann der Erste, der irgendwie gesagt hat, okay, diese Kohle für dieses Stipendium möchte ich nicht für Sprachreisen einsetzen, weil das war so der normale Tonus bei der IHK und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte es gern für Weinreisen einsetzen. Das war ein Kampf, ne? Weil die dachten, was ist denn das für ein Vogel? Wir geben dem Kohle irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viel das war, aber das hat viel gebracht, weil ich hatte damals die Kohle gar nicht, diese ganzen Weinreisen zu machen. Und dann die Sommelier Union bietet dann immer so Weinreisen an. Damals hat sowas gekostet, 500, 600 Mark oder so. Und das ist halt viel Geld für 3-4 Tage.
Mark,
ja, auch da. Gerne nochmal bei Wikipedia nachlesen. Ist die Währung vor dem, was wir gerade haben. Dann bin ich da hingefahren und überall hin, Loire und Steiermark, wir sprachen gerade natürlich über die Steiermark, auch das war damals so eine Reise, war mega schön. Und dann hat man einfach viel gelernt und mein Chef hat mich damals machen lassen und dann hat man einfach neue Ideen reingebracht. Und wenn wir uns heute auch noch sehen, muss ich immer wieder sagen, der hat mich praktisch zum Wein gebracht, ohne irgendwelche erblichen Vorbelastungen. Ne? Also meine Eltern trinken bis heute Wein für 3 Euro aus dem Lidl, wenn überhaupt. Da gab es, also in der Familienlinie gibt es keine hochwertigen alkoholischen Getränke.
Bei meinem Bringst Vorhaben. Du dann öfter was mit nach Haus?
Das habe ich tatsächlich aufgegeben.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen Deal. Dankeschön.
Das ist wirklich wahr. Ich hoffe, meine Eltern hören jetzt nicht zu. Sorry. Es gab einen runden Geburtstag, werde ich nie vergessen. Da war ich auch noch in der Lehre. Es gab einen runden Geburtstag von meiner Mutter. Und damals habe ich dann 1990 La Grande Dame Veuve Clicquot mitgebracht. Ne? Und das, ich weiß es nicht mehr. Aber war richtig teuer. Ne? Mit Lehrlingsgehalt war richtig teuer. Okay. Und dann habe ich ihn aufgemacht, total stolz. Ein mega Gerät, das Teil. Ne? Und
Special dann, Flasche Champagner.
Das ist Veuve Clicquot kennt ja jeder, die Marke. Und die Top-Cuvée von denen. Und das war früher auch noch richtig gut, finde ich. So die alten Sachen sind richtig gut. La Grande Dame heißt das. Und das war damals so auf einer Stufe mit dem, was man so kennt, Röderer Kristall, Dom Pérignon und so. Also wirklich so Top of the Pops, ne, damals. Und dann, ich war mega stolz und dann haben wir das aufgemacht und die Moral von der Geschichte, ich habe die Pulle dann irgendwie alleine getrunken, die anderen haben halt den Rotkäppchen halbtrocken weitergetrunken. Gehört dazu, ne? Aber sprich, selbst in der Familie ist das, man kann niemanden erziehen, weil du kannst den Leuten nicht einimpfen, was zu schmecken hat. Das kannst du vergessen.
Meine Eltern, die trinken immer den klassischen Welschriesling von so einem Produzenten, von einem kleineren.
Ja, aber seit 20 Jahren kaufen wir das auch.
Und dann nehme ich da mit heim irgendwelche Smaragde oder Lagen, Sauvignons oder sonst irgendwas und denkst, tust du ihnen was Gutes oder tust du ihnen nichts Gutes. Die probieren das dann und dann wollen sie dir einen Gefallen tun eigentlich. So.
Machen
und
die
dann
andere Flasche auf.
Ja, aber es ist da glaube ich auch so diese Generation, die so ein bisschen nicht aus ihrer Komfortzone kommt, weil sie einfach die Sachen trinken, die sie halt schon immer getrunken haben. Ne? Wie gesagt, man darf das nicht verteufeln. Aber wir sind natürlich gerade in einem Job, wo man tagtäglich ja mit den Genüssen konfrontiert wird und wir ja auch immer mal was anderes auch geil finden. Ne? Es ist ja wie auch beim Essen. Ne? So vor 10 Jahren bist du in Restaurants gelaufen, wo du heute sagst, boah, war ich da echt so oft, kann ich mir gar nicht mehr erklären. Warum ist das so? Der Koch oder das Restaurant ist nicht schlechter geworden, aber du hast dich total verändert und möchtest halt auch mal was anderes sehen. Das ist ja der Punkt.
Stimmt, echt.
Also man möchte im Leben ja, also klar gibt's Menschen, die zum 20. Mal nach Mallorca fliegen und dann immer wieder ihr Handtuch da über die Liege legen. Auch das hat sicherlich seinen Reiz. Aber man kann ja auch in der Welt ein bisschen mehr denken und immer wieder was Neues finden. Das ist so ein bisschen meine Devise.
Apropos was Neues. Was ist schon hier beim Glas drin?
Also wir trinken schon seit einer halben Stunde, gleich ist gleich leer.
Wir müssen noch kurz über den Wein reden. Auch der Weingeschmack hat sich ja krass verändert, glaube ich, nicht? Also ich kenne ihn von früher so ein bisschen, du warst ja auch der klassische Typ, so wie jeder wahrscheinlich.
So wie jeder, ja natürlich, klar. Auch durch die Jobs natürlich, die man gemacht hat, ne? Sehr klassische Weinkarten. Auch da vielleicht nochmal so 1-2 Sätze zum Schloss Lehrbach. Diejenigen, die das nicht mehr kennen, das ist war das Aushängeschild der Althoff Group, die ja so ein bisschen gewachsen ist jetzt in den letzten Jahren. Dieter Müller, der damals so einer der 3-4 bekanntesten Köche in Deutschland war, ist dann, wenn ich mich recht entsinne, Mitte der 90er Jahre hingekommen und das klare Ziel war dann 3 Sterne zu kochen. So, und das wurde damals erreicht.
Koste es, was es wolle.
Ja, gar nichts. Ja, natürlich, aber... Ja. Auch nicht mit dem finanziellen Rückgrat, dass man sagt, es ist völlig egal, ob man 10 Millionen im Jahr Minus macht, sondern tatsächlich haben wir damals immer, ich glaube, das darf man sagen, aus der Retrospektive immer mindestens eine schwarze Null geschrieben, was in dem Bereich heutzutage ja oftmals ja undenkbar ist. Und das war damals halt diese große Zeit, wo es dann anfing. Ich weiß gar nicht, wie viele 3-Sterne-Restaurants es damals gab. Glaube ich 5 oder 6, 4, 5, 6, heute sind es 11, 12, 13. wir und die Schwarzwaldstube waren es damals. Es war immer so ein Gebattle, ne? Und dann gab es auch zum ersten Mal den halben Punkt am Gummio. Also vielleicht für die Zuhörer, die das nicht so ganz genau verfolgen. Es gibt halt ein Michelin, da gibt es bis zu 3 Sterne. Hat mit dem Hotelstern überhaupt nichts zu tun, sondern mit dem Autohersteller sozusagen. Und der Michelin wurde praktisch erfunden 1900 und, weil man den Leuten, die Michelin-Reifen fahren oder kaufen wollen,
ist so geil, ne?
Einfach sagen will, wo könnt ihr essen und was ist eine Reise wert etc. So, und
dann gibt's mehr Reifen verbraucht, Bruder.
Genau. Natürlich mit einem finanziellen Hintergrund. So. Und dann gibt es den Gomio, da gibt es maximal 20 Punkte und die wurden fast nie vergeben und wir hatten damals in Nürnberg 19,5 Punkte. So. Und waren auch mal Nummer 18 der Welt und damit fing das an und ist natürlich so ein bisschen inflationär geworden in den letzten Jahren in Deutschland, finde ich. Und summa summarum, was wollte ich sagen? Ja, genau. Und dann gibt es den Weinkeller und dann habe ich das von dem sehr, sehr guten Sommelier damals übernommen, der dann aufgehört hatte. Und es war immer so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz, dass das Besetzen des Chef-Sommelier-Postens passiert nicht über einen Headhunter, sondern derjenige, der den Posten innehat, denkt sich oder sagt sein Nachfolger. Was in der heutigen Zeit auch so ein bisschen undenkbar ist, weil natürlich schon ein totaler Challenge-Gedanke da ist. Ne? Ist immer ein Tournament und so. Ja. Also eigentlich eine coole Sache. So. Und dann hatte der Silvio, der heute in Dresden die Weinkulturbar macht, also auch ein wundervolles Konzept, ein super Typ und einfach einen geilen Laden hat, hatte mich dann eingeladen und wir hatten uns das angeschaut und dann habe ich da angefangen und es war halt natürlich sehr klassisch, weil alles war klassisch, ja, 85.000 Jahrgänge, die Cam und Bordeaux und das und halt viel Petrus und diese ganzen Geschichten, so, und deswegen war man natürlich, damals fing das tatsächlich an mit den großen Gewächsen in Deutschland, ne? Also wir waren, glaube ich, mit die Ersten, die ein großes Gewächs im Weinmenü hatten, also offen. Das darf man auch sagen, das war das Kirschspiel von Klaus-Peter Keller, was wir damals offen ausgeschenkt haben.
Wirklich? Das ist ja geil.
Ja, klar.
Warst du wirklich Jordan?
So, ja, wann, was war es? Vor 4?
Vor 4, okay.
So, und, also wir fingen damals an mit Buhl Reiterfahrt und Kirschspiel Keller, das offen auszuschenken. Heute würde man für offen ausschenken Keller Kirschspiel, glaube ich, sofort eine Kugel bekommen in den Kopf, weil es einfach so rar ist und gesucht und so teuer. Ach. Im Endeffekt am Markt, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und so fing diese ganze Sache an, ja klar. Aber auf deine Frage zurückzukommen, logisch, klar, ich war total klassisch geprägt. Auch eher Bordeaux-lastig als Burgund. Also hat sich auch ein bisschen verändert bei mir. Damals hat man halt so getrunken auch, ne? Sehr, sehr kräftig, viel Alkohol, viel Frucht. Und wie gesagt, man macht da diese Weinentwicklung auch so ein bisschen mit. Und wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht. Ne? Ja. Keiner weiß das.
Weil gerade das Wort Keller gefallen ist, ich habe mir immer heute
Musste fallen.
Ja, ja. Ey, ich habe extra heute keinen mit, weil ich mir sicher war, dass du einen mitgenommen hast.
Nein.
Und jetzt haben wir beide keinen mit.
Jetzt haben wir beide keinen. Ja, jetzt trinken wir dann heute Abend nochmal gemeinsam.
Verdammt.
Ja, aber ja, was mich auf jeden Fall interessieren würde, weil ich habe ja auch noch den Schwester-Brudi-Podcast Foodie und Brudi. Gibt's denn, hast du denn als Sommelier einen Unterschied gemerkt, so zwischen 2 und 3 Sternen bei einem Restaurant? So, also klar gibt's da Unterschiede, ne? Aber ich meine, hat man da so im Daily Biz irgendwie einen Unterschied gemerkt? Oder gab's für dich sowas, wo du dachtest, ah, das macht es jetzt aus?
Ich glaube, das ist ein eigener Podcast wert. Ja? Ich sage immer, der Unterschied zwischen 1 und 2 Sternen ist schon groß. Und der Unterschied zwischen 2 und 3 ist kleiner. Es gibt ja auch viele, viele Beispiele für 2-Sterne-Restaurants, wo man sagt, okay, die müssen 3 haben. Und auch umgekehrt. Ich sage jetzt keine Namen, weil das wäre ein bisschen schwierig.
Doch, sag es.
Das ist
Lokalverbot.
Ja, es ist natürlich eine schwierige Hausnummer. So. Und auch diese Challenge immer zwischen den einzelnen Köchen, auch diese Top 50 Liste. Also selbst wenn du sagst, wir machen eine Liste mit den Top 10 Köchen der Welt, so einfach eine theoretische Liste, und da sind wir uns alle einig und dann sagen wir, okay, den ersten, den wir besuchen, der ist in New York, und den letzten, den wir besuchen, der ist in Tokio. Das heißt, du bist am Tag 1 in New York, du bist am Tag 10 in Tokio. Wie möchtest du diese beiden Küchen vergleichen, diese beiden Köche? Kannst du doch gerade gar nicht auch von deiner Konstitution aus, weil du bist am Tag 1 vielleicht mega gut drauf und am Tag 10 bist du mega schlecht drauf und dann hat das Essen sowieso schon mal 10% verloren. So, und Essen ist ähnlich wie Wein total subjektiv. Also man kann natürlich sagen, hör mal zu, dass das Essen hat mir nicht gefallen, aus dem und dem Punkt. Ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen und sagen, das Essen ist Schrott, Und dann sagt der Koch, ja, warum? Puh, das hat mir einfach nicht gefallen. Das ist Blödsinn. Das ist ähnlich wie beim Wein. Man kann, also es gibt auch Weine, die ich nicht mag, die aber trotzdem großartig sind. Wo meine persönliche Präferenz einfach null gegeben ist.
Obwohl du ja aber sonst schon einer bist, der ordentlich hinhackt. Ich kenne dich ja auch aus dem ein oder anderen Forum im Internet. So.
Das hat sich aber auch so ein bisschen gelegt, also, ja, weil man
du bist ja so ein bisschen ein Prügelknabe auch in der Branche.
Auf jeden Fall.
Wieso? Das ist sich jetzt genau.
Enfant terrible nennen auch einige Zeit.
Ist vorbei.
Aus welchem Forum?
Nein, aber ich finde einfach, dass gerade in dieser Food- und Weinwelt wird unheimlich viel gelogen, respektive die Wahrheiten wird nicht gesagt. So, und wenn ein Jahrgang bei einem Weingut, mit dem du gut befreundet bist, schlecht ist, und das passiert nun mal in der Natur, warum kann ich das doch nicht sagen?
Ja.
Das heißt doch nicht, dass ich den Menschen dahinter nicht mag oder ich jetzt irgendwie untreu werde oder nicht mehr loyal bin. Das ist doch unsere große Problematik. Das ist doch wie beim Fußballverein, wenn ein Verein Vierter wird und in der nächsten Saison wird er 12. oder 13. bin ich doch noch immer ein Fan. Also ich mag die doch trotzdem noch oder mein Herzblut schlägt dafür. Ist doch wie beim Wein und auch beim Essen so. Und auch ein Koch hat noch mal schlechte Phasen.
Ja, aber so. Das siehst du so. Ein Großteil der Käufer und Konsumenten ist, glaube ich, schon sehr punktefixiert, weißt du?
Ja,
und das sind eben keine Fans. Die kaufen halt immer die Weine, die gut bepunktet sind oder
absolut,
gut bewertet.
Und ich glaube, deshalb
ist man auch immer vorsichtig, weil wir Sommeliers ja auch oft so ein bisschen, ich bin auch kein Fan von dem Wort jetzt, aber ein bisschen sind wir ja wie Influencer teilweise. Also wenn wir sagen, es ist was gut, dann hören die Leute drauf. Und wenn wir sagen, irgendwas ist scheiße, hören die Leute drauf.
Ja, und ich meine, das muss man auch sagen. So, und meine, wir müssen jetzt hier keine Namen nennen, das ist völlig egal. Also, es gibt ja genügend Beispiele. Aber es gibt ja so eine Punkteinflation ohne Ende. Ne? Also diese ganzen 100-Punkte-Weine auch aus Deutschland ist doch Kokolores, was da geschrieben ist. So. Und ich meine, man weiß ja auch, warum das so passiert ist. Ne? Der eine hat angefangen mit 100 Punkten, dann sagt der nächste Führer, ja shit, unser Siegerwein hat nur 94. Wenn das die Leser lesen, dann sagen die, das ist ein schlechter Wein, also müssen wir auch auf 100 gehen. Also haben sie irgendwann die Benchmark 100 gemacht. Jetzt mal ganz ehrlich, kann sich ja jeder Zuhörer kann sich doch mal fragen, wie viel perfekte Weine, und wir reden von perfekt bei 100 Punkten, bei 100 Punkten ist perfekt. Ja, also wenn du eine Mathearbeit hast und es gibt 50 Fragen, 100 Punkte sind 50, also musst alles richtig haben. Wie viel Weine mit 100 Punkten hat man denn selber in seinem Leben getrunken? Also auch die Freaks.
Ja, perfekt ist ein schwieriges Wort.
Natürlich, die Emotionen gehören dazu, wo hast du es getrunken, mit wem, wie ist dein Status quo selber an dem Tag? Aber da muss man sich doch selber mal so ein bisschen spiegeln und sagen, wo war das denn gewesen? Da komme ich auch nicht auf so viele. So, man muss doch auch nicht immer, die Jagd nach der Perfektion und nach teuren Sachen ist doch, warum muss man das immer machen? Ich sage jetzt mal, wenn ich ein Kabinett habe mit 90 Punkten, um mal in diesem Punktekontext zu bleiben, ist das doch ein geiler Wein. So, kostet 10 Euro, so zack, bums, weitermachen. Ist doch Kabi, mega gut.
Beste.
Ja gut, Kabi, ja. einer der letzten Folgen war Kabi-Gate.
Ja, wirklich, das ist echt der Wahnsinn.
Was gab es da? Es gab, glaube ich, Nick Weiß, ne? Nick Weiß,
ja, genau,
Kabi.
Richtig,
ja, genau.
Shoutout Nick Weiß, Shoutout Daniel.
Ja, ja. Shoutout.
So, wir haben Wein im Glas, ne? Mir schmeckt der sehr, sehr gut.
Ja, aber wirklich, reden wir endlich über den Wein. Der ist sehr gut. Das ist eine Sonderabfüllung für das 905, oder wie?
Genau, also wir haben hier einen Wein aus der Pfalz. Und zwar kommt der vom Weingut Odinstal. Ist ein Weingut, was in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten für unglaublich viel Furore gesorgt hat. Ein Ansatz, den ich total gut nachvollziehen kann. Das heißt, auch das ist ja ein Wort, was inflationär behandelt wird oder verwendet wird, ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, die Lagen sind alle so ein bisschen, ja, sind am Haus, man hat kurze Wege, man geht in die Weinberge, macht extrem viel Demeter Bio-Bereich, man spritzt kein Gift, auch im Weinkeller, ist ein ganz kleiner Weinkeller, weil es gibt gar nicht so viel Menge, versucht man einfach, ja, nichts zu machen, sagt man immer so schön, wenig zu pumpen, wenig zu filtrieren, etc. etc. Ja,
und der Platz ist auch sehr besonders expositioniert, nicht? Das, ja, ist die Anhöhe, also, über Wachenheim.
Ja, nicht, genau, nicht, dass ihr denkt, jetzt, es hört sich super an, wir müssen da unbedingt mal hin, weil die machen keine Proben und man darf da gar nicht hin, man kann da gar nicht hin.
Dann will ich jetzt hin.
Ja, es gibt keine Ausschilderung, ne? Da muss man schon ein gutes Navi haben, um da hinzukommen. Dann fährt man so 3 Kilometer nach oben auf den Berg. Also die Jungs, der Andreas, der das macht, der sieht dann schon, wenn jemand kommt, anhand der Staubwolken. Die Hunde tun ihr Übriges.
Das klingt auf jeden Fall richtig
klingt so ein bisschen Piemont-mäßig Trüffelsuche. Ne? So, ja.
Das ist tatsächlich wunderschön. Ein wunderschönes Anwesen.
So, und der Andreas Schumann hat so ein bisschen, glaube ich, den Riesling revolutioniert, auch in der Pfalz, die ja extrem punkte-driven war, so ein bisschen süß und alles totgeschwefelt. Und da gibt es einen super Aufbruch auch in der Pfalz. Also auch so klassische, traditionelle Weingüter wie Christmann zum Beispiel gehen jetzt einen anderen Weg, vielleicht auch noch vor 20 Jahren. Ne? Wir sprachen gerade von der Entwicklung, die man auch selber nimmt. Und dann gibt es natürlich eine großartige junge Garde an Winzern, die und mittlerweile mag ich das Wort ja gar nicht mehr, diesen Naturwein so ein bisschen frönen. Säckinger, Hammelmann, wen vergesse ich gerade?
Scheuermann,
genau.
Gibt's ja viele auf jeden Fall.
Gibt's viele, ne? Sorry für die ich jetzt vergesse.
Also Pfalz von Nord bis Süd.
Genau, die Brand Bros zum Beispiel. So, und das sind einfach großartige Sachen. Da geht der ein oder andere Wein auch mal daneben in einem Jahrgang. Aber da muss ich sagen, hey, das sind einfach junge Leute, die den Weinbau und das Weinland Deutschland total vorantreiben. Da sind wir auch ein bisschen hinter Österreich oder hinter Frankreich sowieso. Aber ich glaube, dass wir da in Deutschland auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und das hat sich ja dann manifestiert, dass das Weingut Odinzer tatsächlich in den VDP gegangen ist, also Verband der Deutschen Prädikatsweingüter, also ein sehr elitärer, klassisch angehauchter Verband.
Wunderschönen Regenbogenadler, Entschuldigung.
Genau, ein sehr schönen Adler, der ist noch ein bisschen älter, der ist jetzt hier auf der Flasche noch nicht drauf.
Aber für alle Noobies, ne, wenn ihr diesen Adler oben am Flaschenhals seht, das ist immer ein gutes Zeichen auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall, genau. Also wenn,
würde ich jetzt mal als Anfänger
sagen. Ja, total.
Sagen.
Also wenn du sowas auch die Supermärkte in Deutschland haben ja total aufgelevelt, was die Weine betrifft. Und wenn du dann irgendwie da hingehst und siehst einen Gutswein, was kostet Gutswein Riesling im Einzelhandel? 10, 12 Euro, 15, ja. 14, so. Also hast du auf jeden Fall nichts schlecht gemacht, ne? Es ist super Wein. So, und
Folge müsste jetzt eigentlich vom VDP bezahlt werden.
Ja. Das können wir sicherlich.
Jens!
Das kriegen wir hin.
Jens!
Das kriegen wir hin.
Ins Telefon.
So, und wir haben hier mit dem Andreas einfach einen Wein für 905 gemacht. Einfach ein Riesling. Das sind zwei Fässer. Das eine Fass haben wir ganz normal vergoren, wie man es ganz klassischerweise kennt. Und dann haben wir ein Fass gehabt mit 50% Traubenansatz. Das heißt, die Trauben wurden mit vergoren, Maischegärung, was natürlich beim Riesling manchmal ein bisschen schwierig ist. Da hat es wunderbar funktioniert. Und als es dann fertig war, als der Juice fertig war zu weinen, fertig geworden ist zu weinen, dann haben wir das quittiert in einem bestimmten Verhältnis. Und rausgekommen ist der Wein, der hat so ein bisschen Bitterstoff, er hat so ein bisschen Gerbstoff, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil ihm wird so ein bisschen diese kitschige Frucht genommen. Natürlich merkt man, dass es ein Riesling ist. Der hat viel Kraft, viel Schmelz am Gaumen. Und ein Mitarbeiter von mir sagte, der Wein schmeckt so, wie du, also ich ihn gerne trinke. Und das ist eine geile Beschreibung. Sebastian, der Wein schmeckt so, wie du gerne Wein trinkst. Und,
okay, cool,
und ja. Da eigentlich alles richtig gemacht. Genau das möchte ich ja. Ja, also ich möchte ja, wenn wir so Ideen machen, und gerade so diese Editionen sind extrem wichtig bei uns. Ich hasse es nichts mehr, als wenn irgendwelche Hotels irgendeinen Wein nehmen und da ihr Etikett drauf machen, sondern wir geben uns schon extrem viel Mühe. Jetzt haben wir so ein ganz kleines Etikett nur drauf gemacht. Wir machen auch einen Wein mit dem Julian Hart von der Mosel, den es nur bei uns gibt, Red Rock, wo wir ein ganz eigenes Label gemacht haben. Und also ich finde, wir geben uns da schon sehr viel Mühe und ist eh immer viel zu wenig Menge. Und ich finde, es ist einfach ein großartiger Riesling, der zum Trinken animiert. Und ich meine, das ist ja eigentlich der beste Wein, wo man sagt, hey, hör mal zu, in einer halben Stunde ist der leer. Hm? Also das ist,
ich finde es von leicht.
Ich finde ihn in der Nase ein bisschen reifer als am Gaumen, muss ich sagen. Am Gaumen ist er super straff.
Ja, man hat so ein bisschen auch diese Würzigkeit, die natürlich in den Böden um Wachenheim vorkommt. Er hat überhaupt keine spitze Säure, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, auch in der Pfalz, wenn die denken, okay, wir müssen jetzt Säure haben. Nee, die Pfalz ist natürlich auch ein recht warmes Gebiet. Lass den doch mal ein bisschen Körper, den Wein. Ne? Also ich meine, ist ja auch recht südlich gelegen in Deutschland. Warum muss ich das immer so scharf von der Säure haben und früh lesen? Das ist totaler Quatsch. Ne? Lass doch den Wein so ein bisschen Power. Und ich weiß jetzt gar nicht, was hat der Alkohol? Hat 11,5, ne? Also ja, trotz des wenigen Alkohol hat er schon richtig viel Struktur.
Fast kein Alkohol. Ja. Curly, bitte schenk ein.
Ja, auf die Gradzahl gehe ich jetzt nach meinem vorigen Fauxpas nicht ein.
Ja.
Aber es hat aber mit dem Alkohol neulich gut funktioniert. Willi hat er gut erklärt, auch mit dem Kabi, mit dem Alkohol, oder?
Was denn?
War das mit dem Shelly, war das mit dem Alkohol, ne?
Kannst du ja.
Hat der Shelly erklärt, ja. Und das ist ja auch interessant. Dieser Wein hat jetzt keine Süße, obwohl er weniger Alkohol hat, aber weil er einfach vernünftig gelesen worden ist.
Und ich glaube, das ist auch Thema der Biodynamie, weil halt einfach der ganze Reifeprozess ein bisschen länger dauert, ganz einfach nicht. Also die physiologische Reife nach hinten raus. Weil
das ist ein Riesenvorteil.
Ja.
So, und jetzt liegt das Plateau vom Odinstal liegt natürlich ein bisschen höher als die eigentlichen Lagen in Wachenheim. Weiß jetzt nicht, wie viele Meter, aber man fährt da schon ein bisschen nach oben. Und das merkt man halt sofort, ne? Also 100 oder 50 bis 100 Meter machen da echt viel aus, weil die Weine einfach ein bisschen straffer wären, ohne dass du irgendwie Säure raufgekloppt hast.
Das finde ich echt irgendwie crazy, dass so ein Katzenschiss mehr oder weniger so viel ausmacht. Das ist irgendwie super interessant, auch bei diesen Lageneinteilungen.
Ja, ist ja wie im Burgund, ne? Also du hast rechts einen Wein, der ist rechts der Straße, hast einen Wein, der ist okay. Dann gehst du über die Straße nochmal 10 Meter in Wingert rein und auf einmal hast du Weine, die sind, wenn wir bei den Punkten bleiben, 5 auf 8 Punkte mehr und kosten 500 Euro mehr. Das ist schon verrückt und manchmal auch gar nicht zu fassen.
Das liegt halt dann am Terroir wahrscheinlich und an der...
Und an den Adiletten manchmal auch, wer nämlich lang gegangen ist. Und,
los Adilettos. Hey, aber wie ist das bei dir? Als ich dich kennengelernt habe, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, das war in Berlin, nämlich bei der Busche Verlag, die 50 Best Sommelier.
Ja, genau, richtig. Das war damals am Kudamm, gell?
Richtig, ja.
Genau, ja.
Oh, auf diesem Rooftop.
Ja, stimmt.
Und da habe ich dich nämlich schon als so sympathischen Kollegen kennengelernt, der einfach mal alles schlecht gemacht hat, was es da gab.
Zu Recht.
Muss man leider sagen. Es gab so billig, weiß ich nicht, so gesponserten Champagner und ganz schlechtes Cateringsessen und so weiter. Wir nennen das Hotel nicht, aber es war leider echt nicht leiwand. Und dann hast du schon gesagt, dass sich die Leute alle nichts trauen und dass alles kacke ist. Und da hattest du dein Ding. Da warst du gerade im Nirvana, glaube ich. Das war zwischen Lehrbach und deinem ersten Konzept dann. Und dann hast du gesagt, ja, dass alles nichts ist und du hast was und du hast da eine Idee. Aber da dachte ich noch am Burger, weil du hast wahnsinnig viel vom Burger geredet und dass das geil ist und Barbecue.
Also Ablenkungsmanöver. So.
Ja, aber wobei, es gibt ja einen Burgerbezug auch. Es gibt
10 Jahre her, glaube ich.
Ja, es gibt genau. Genau, ziemlich genau 10 Jahre. So. Und es gibt ja, also damals schwappt ja diese Burgerwelle über ich glaube sogar zuerst über Köln. Also Köln war da so ein bisschen der Fixpunkt und haben zwei Läden aufgemacht und dann hatten ja eigentlich ganz interessante Geschichte. Ich war bei Freunden eingeladen und dann kam ein Typ und hat gesagt, ja, wir machen Burger und Steaks und wir wollen eine Weinkarte haben. Ich sag, boah, komm jetzt, Burger auch in Köln, puh. Und dann gesagt, lass uns doch mal treffen und wir wollen auch eine Weinkarte machen. Und so, ja, Burger mit Weinkarte, okay, krass, also wie in New York, ja, okay, so. Und es war damals der Steward, der mit Walter die fette Kuh heißt der Laden. Ne? Vielleicht kennen den einen oder anderen und es ist eigentlich so die Inkarnation der Burgerqualität damals in Deutschland gewesen. Oder heute finde ich auch noch so. Und dann haben wir damals eine Weinkarte zusammen gemacht, wo es dann klassische Sachen drauf gab, wie Tinanello, Sassicaia, aber auch halt große Gewächse, Keller, Rebholz, einfach gute Sachen. Und die Jungs waren dann tatsächlich irgendwann im Gummio und hatten 13 Punkte. War der erste Burgerladen in Deutschland mit einem Eintrag im Gummio. Und das hat super funktioniert.
Das lag offensichtlich auch an der Weinkarte, dass die oder? Um also da Aufmerksamkeit
damals, zu kriegen. Ja, das Konzept ist ja heute auch noch so viel Self-Service und so. Die Jungs haben das dann irgendwann umgestellt auf Craft. Dann kam diese Craft-Bier-Welle. Aber das mag ich an Gastronomen, wenn sie sich immer wieder neu aufstellen können und nicht so wie so ein großes, unbewegliches Schiff, was dann halt 100 Jahre das Gleiche macht. Das kann nice sein, irgendwie so eine Mama-Küche in der Toskana, aber in einer Stadt muss man sich auch so ein bisschen drehen und wenden. So. Und das war diese Burger-Geschichte damals, wo wir uns kennengelernt haben. So. Und ja, wahrscheinlich habe ich alles schlecht gemacht damals, aber also heute bin ich vielleicht auch ein bisschen politischer unterwegs.
Nein, ich finde das super. Man muss ja nicht politisch.
Du hast die Top 50 Leute da, Top 50 Sommeliers und kriegst Schrottchampagner zu trinken.
Ja, was ist so, das?
Dann schreib doch lieber auf die Einladung, wir haben keine Kohle für irgendwas.
Gibt Schrottchampagner.
Ja, jeder bringt eine gute Flasche Champagner mit. Perfekt. Hat doch jeder Bock darauf.
Und jeder hat echt
oder
Bock
jeder drauf. Nimmt ein paar Hundert damit. Ist ja scheißegal.
Auch das geht
wenn
so.
Wenn du gekühlt wirst für sowas, ist ja auch Party.
So, und das, und also ganz ehrlich, trink doch lieber eine gute Flasche Wein für 50 Euro als 5 schlechte Flaschen für 10 Euro.
Lieber oder? Noch ein paar Shots hinterher, wenn es unbedingt darum geht, besoffen zu werden.
Man muss doch zu, also man kommt ja auch im Alter dazu, wenn man sagt, okay, man kann jetzt nicht mehr so viel trinken wie mit 20, bei anderen ist es genau umgekehrt, aber normalerweise ist der Tonus ja so. Und lass uns doch lieber eine geile Flasche Wein trinken und dann hat man doch viel mehr davon, finde ich persönlich.
Ey, ich muss auf jeden Fall nochmal fragen, was ist denn Robertas in Brooklyn? Weil wenn ich mal nicht Corona ist, dann bin ich auch mal gerne in Brooklyn. Da würde ich auch mal gerne vorbeischauen. Das klang auf jeden Fall
super Laden. Auch die haben sich mega verändert. Die machen auch, früher hatten die nur Drinks und ganz kleines Weinkonzept. Und jetzt haben die, jetzt kochen die auch also geile Gänge und machen auch viel Naturwein. Die machen nur noch Naturwein. Also
und da gab es auch Pizza? Weil
ja, genau, Pizza. Also ist ja in New York ist so Robertas und oder Pauly G. Ja. Robertas ist also wirklich im nicht so geilen Teil von Brooklyn.
Ist schon in Bushwick da ganz
hinten. Ja. Ich
aber
da,
ist das eine Kette oder ein Einzelner?
Nee, ich weiß, die haben mittlerweile auch 3-4 Läden, glaube ich. Okay. Aber damals hatten sie den einzigen Laden. So. Und lustigerweise habe ich da auf 4 Blocks weiter gewohnt, bin dann aber nach 3 Tagen ausgecheckt. Das war mir zu krass. Ja. Und ich habe gesagt, ich habe Urlaub, ich will irgendwie meine Ruhe. Ich finde ein geiles Hotel in Manhattan. Und dann haben wir das geskippt. Das Airbnb ist in irgendeinem Hotel da in der Nähe von der Wall Street. So. Und ja, die machen auch einen großartigen Job. Und das ist so vom Experience-Faktor sind wir da sicherlich näher dran als einen Laden in Neapel, muss man ganz klipp und klar sagen. Weil ich glaube, dass wir verkaufen ja auch extrem viel französische Weine. Also wir sind jetzt überhaupt nicht spezifiziert für Italien, sondern ich bin auch gerne im Burgund oder im Jura und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und wenn man jetzt sagt, oh, italienische Pizza und französische Weine, komisch. Mir ist das total egal, das Label zählt nicht für mich, sondern nur die Qualität, was da drin ist. Und natürlich haben wir auch viele italienische Weine, aber das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Wie viele Läden hast du jetzt?
Wir haben Düsseldorf, Augsburg, München, Jena, ja, Jena. Auch schöne Grüße nach Jena, haben ja auch immer alle gelacht, ja, super. Man darf nicht die Autobahnabfahrt in Jena als Exempel nehmen, sondern man muss wirklich in die Innenstadt und der Max, der das dort vor Ort macht, macht das super gut. Das ist ein sehr schönes, altes, denkmalgeschütztes Haus. Da ist so ein bisschen die Inkarnation, so ein bisschen Silicon Valley ist in Jena. Ne? Also der Campus dort, Carl Zeiss, Intershop, der erste wirklich digitale Laden, den es in Deutschland gab, dann auch pleite gegangen. Aber machen auch einen sehr guten Job. Viel Biotechnologie und wirklich interessant zu sehen, wie jeder Laden auch total anders ist. Also man kann dieses Konzept nicht 1:1 daneben in jeder Stadt durchspielen. Das funktioniert nicht, sondern man muss überall so ein bisschen sich auf die Menschen vor Ort einstellen. Selbst München, Augsburg, was ja je nachdem, wo man in den Städten ist, irgendwie mit dem Auto 30 auf 45 Minuten ist, sind die Gäste total verschieden. Also wirklich total. Es wird anders getrunken, es wird anders gegessen und das Klientel ist völlig anders.
Also du stellst dann jede einzelne Filiale auf die Gäste ein sozusagen und sagst jetzt nicht, ich habe ein Konzept, was ich einfach scheuklappenmäßig durchziehe.
Also die DNA vom Konzept ist schon gleich, aber also die Weinauswahl ist von der Idee schon gleich, aber natürlich gibt's die Karten kann man nicht 1:1 spiegeln, geht ja gar nicht. Das heißt, in München haben wir eine viel größere Karte als in Augsburg zum Beispiel.
Aber warum geht es nicht? Das einfach frage ich mich gerade.
Ja, weil du kriegst die Mengen auch gar nicht von den Weinen, die du immer haben möchtest und auch die Klientel gutiert es vielleicht auch gar nicht immer, das in welche Richtung du gehst. So und ich sag mal so, ohne irgendeine Wertung in München geht ein bisschen mehr Naturwein.
Witzig eigentlich.
Ja, und in Augsburg läuft dann ein Lageda Chardonnay einfach viel mehr zum Beispiel, ne, auf der offenen Karte. Und,
aber da bist du schon so viel Gastronom, dass, ich meine, so wie zum Beispiel der Shelley und ich, aber das ist halt ein bisschen anders. Wir sind ja auch immer vor Ort und wir schenken selber aus und so. Aber für uns ist halt das Credo, wir haben eigentlich nur Weine, die wir selber auch unbedingt trinken wollen. Nicht? Und wir versuchen schon den Gast so ein bisschen zu, nicht das zu geben, was er jetzt unbedingt braucht.
Will, sondern was, genau, was ihr wollt.
Aber das, was er vielleicht braucht, so in die Richtung.
Ja, aber es ist ein etwas anderer Ansatz, weil wir machen natürlich dadurch, dass wir Pizza machen, machen wir den Trichter nach oben ein bisschen weiter auf. Ne? So muss man, also das heißt, dass du ein etwas breiteres Publikum hast, jetzt nicht von den Körpermaßen, sondern einfach das Gute bei uns ist, da kommt der Banker mit dem Anzug und trinkt eine Flasche Romani Conti für was weiß ich wie viel Geld.
Gibt's bei euch.
Genau. Und dann kommt aber das 18-jährige blonde Mädel und isst eine Margarita und trinkt eine Apfelschorle und hat dann irgendwie, geht mit, jetzt muss ich mal rechnen, mit 11,50 Euro nach Hause. Und beide Tische sind für mich gleich wert, weil ich an der Margarita vielleicht sogar mehr prozentual mehr Geld verdiene als am Romani Conti. und weil das natürlich dann den Tisch oder den Platz relativ schnell wieder frei macht für den nächsten.
Ja.
So, und das ist ja so ein bisschen der Ansatz.
Ja, das ist super, weil ich war ja schon öfter in den Läden und ich war einmal am Nachmittag da und das war wirklich so. Es waren drei Familien, also Eltern mit rumschreienden Kindern und es gab nicht Frukade, aber wie heißt das Kultgetränk hier in Deutschland, was du da hast? Casinalco oder irgend so dieses Spezi oder was weiß ich.
Ratte.
Und dann halt Pizza, Pizza, Pizza und ich saß dann auch da mit einer Flasche Riesling und ich dachte so, um das jetzt nicht abwertend zu sagen, aber wenn ich da jetzt arbeiten müsste, ich könnte das halt nicht so. Was? Ich will halt auch so Leute bedienen oder mit Leuten einen Abend verbringen oder einen Tag verbringen, auch ähnliches Interesse haben an einer Kulinarik und so weiter. Und das ist dann echt schwierig. Ich meine, das ist halt aber dann immer leichter, wenn du Mastermind bist, behind the scenes so. Also ja. Das sagt man ja auch immer im Internet, dass du der bist, der mit dem Laptop da sitzt.
Genau, Laptop Sommelier. Ja. Genau, ja, die Gehälter kommen halt nicht mit der Brieftaube, sondern man muss sich dann schon im digitalen Konto muss man sich schon überweisen.
Richtig. Na, und das ist halt, ist dann halt der Vorteil. Aber wie du richtig sagst, du verdienst wahrscheinlich, also für dich ist das Hauptding halt einfach die Pizza und das Konzept.
Nee, gar nicht das Hauptding, ne? Aber ich muss sagen, wenn jemand zu uns kommt, für eine Margarita 9 Euro ausgibt. So, und was kostet eine normale Margarita bei Luigi an der Ecke zwischen 4 und 6? Also ist ja schon ja 50.
Der Standard ein 12er.
Ja gut, ist Berlin halt. Ne?
wo kannst du 12 Euro?
In der Standard.
Ja, ist 12 Euro?
Super Pizza.
Ja, dann machen wir 12 Euro ab sofort, ab morgen. aber du bist halt 100% drüber über den normalen Läden. So. Und also ich sag mal, wer zu uns kommt, setzt sich mit der Sache schon auseinander. Absolut.
Aha.
So cool. Und
ich finde, es passt da. Es passen, also auch die Art der Weine, die du gern trinkst und die du anbietest und verkaufst, gibt es einfach sehr viele. Also gerade so Weißweine mit Maischestandzeit oder mit weniger Schwefel passen hervorragend zu so fetten Pizza, muss ich echt sagen. Ich habe das schon öfter probiert, nie für möglich gehalten, aber es passt hervorragend.
Total,
kann man sich
ja,
echt
total,
gut total, reinlöten. Total, das ist echt total. Super. Außerdem ist es auch toll, weil ich als Gastronom auch sehr oft einfach auf Soul Food stehe. Mhm. Und es gibt ganz wenige Plätze in Deutschland, wo du hochwertigen Wein trinken kannst. Deswegen habe ich ja selber eine Weinbar.
Ist so, das ist so.
Und einfach nichts, weil du musst sonst in irgendein Sternelokal oder so gehen, um an anständigen Wein zu kommen. Nicht? Und
das
du
willst ist, aber halt das, nicht ist doch, das ist doch genau der Knackpunkt. Ich meine, es gibt ja noch einen Podcast Foodie und Brudi, wo ein bisschen mehr über Food geredet
yes.
wird. Nochmal ein kleiner Link hier dazu. Und wir haben, wie viele Millionen Einwohner haben wir? 82? So 82,5 oder was?
Roundabout, ja.
So, und nimm mir doch mal 20 Plätze, wo du sagst, du kannst was Nettes essen, kein Stern und hast eine geile Weinkarte, wo du vernünftige Preise hast. So, und da scheitern, wir scheitern wahrscheinlich schon an zwei vollen Händen. So. Und das kann doch nicht sein. Und das ist unfassbar, wenn du in irgendein kleines Dorf in Frankreich fährst.
Ja.
Wo du manchmal drei Läden auf einer Straße hast und das geht uns so ein bisschen ab. Und das ist mittlerweile, also früher war ich auch so ein Sternehunter und haben ja aufgeschrieben, in wie viele Sternenläden ich im Jahr war und so weiter und
geil.
So fort. Ja, aber nochmal, das ist tatsächlich, ich möchte das auch gar nicht missen, ne? Und es ist immer mein eigenes Geld und ich habe da zig 10.000 Euro ausgegeben und deswegen habe ich 15 Kilo zu viel auch. Also es hat natürlich auch Nachteile, aber es ist ein ständiges Lernen, um zu schauen, wohin man gehen kann und was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Und mittlerweile sage ich ja, wie du gerade gesagt hast, dieses Whole Food Name oder dieses Naming ist natürlich auch total inflationär. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass da jemand ist, der geil kocht, ohne eine Sterne-Attitude, weil alle wollen Sterne haben.
Und ich verstehe
es anders. Und ganz ehrlich, wenn du in Deutschland eine normale Lehre hast und hast 5 Jahre in guten Häusern gekocht, dann kochst du einen Stern. Also wenn du dann keinen Stern kochst, hast du, also wir haben das beste Beispiel hier im Hause, im Orania. Der Philipp Vogel hat ja früher auch Sterne, Sterne, Sterne gekocht und jetzt kocht er einfach das, worauf er Bock hat. Für mich ist das auch ein Stern, was der da unten kocht.
Mega nice, mega
so,
lecker.
So, aber
auf jeden Fall
ist,
Stern des Herzens.
Ja, total. Das, aber das ist gar nicht mehr die Attitude, sondern es muss die Attitude da sein, Dein Laden muss voll sein. Du musst Bock drauf haben. Du kaufst geile Sachen ein. Und die Gäste sind happy. Das ist doch viel, viel besser, als da dieses Akkurate mit dem Zirkel und der Pinzette anrichten. Und dann oder jedes, ja gut, wir waren vorhin bei den Sommelier-Wettbewerben, ja. Gut, aber auch das ist ja eine Erfahrung, die man nutzt und wo man ja auch ein gutes Netzwerk gewonnen hat, wo man gute Leute kennengelernt hat. Und der Shelly, also wenn ihr das nicht gehört habt, das ist der Partner vom Willi in der Freundschaft, ich glaube es vorletzte Woche, ich weiß nicht, wann die Folge hier rauskommt, aber drei, vier Folgen vor der heutigen, die ihr gerade hört, hat er ja von seinem ersten Wettbewerb gesprochen und tatsächlich habe ich ihn damals auch auf dem Wettbewerb kennengelernt. Das war nämlich damals auch in der Pfalz, wir bleiben in der Pfalz, in Deidesheim, gab es damals den ersten, ja, sozusagen das erste Länderspiel, Deutschland gegen Österreich. Erste Länderkampf Sommeliers.
Krass.
Ich glaube, es waren damals so jeweils die Top 5 Leute und jeder hat eine Aufgabe zugelost bekommen und dann hat man praktisch der Deutsche gegen den österreichischen Sommelier hat diese Aufgabe, dann musste die meistern und dann wurden Punkte vergeben und tatsächlich war in meiner Aufgabe der Shelly. Also ich habe praktisch gegen den Shelly gekämpft. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was es war oder wer wie abgeschlossen hat, aber ich glaube, der Shelly war ganz, ganz schlecht, ganz weit hinter mir. Ich frage ihn heute Abend, was es war.
Ja, genau, ja.
So und war damals hochseriös mit wir haben damals auf die Mütze bekommen, weil wir keine Krawatte und keinen Anzug anhatten. Der Shelly war, glaube ich, im Anzug und Krawatte. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war so mit der erste Kampf und Österreich war klarer Favorit, wie er öfters bei Länderspielen und die Deutschen haben das dann gewuppt zum Schluss. Aber wenn man sich überlegt, was da für Leute dabei waren, das sind heute auch noch geile Leute und einfach Top-Leute. Aber auch da muss man vielleicht nochmal abschließend dazu sagen, ein Sommelier, der einen Sommelier-Wettbewerb gewinnt, und jetzt kommt der Kasus Knaxus der ganzen Geschichte, muss kein geiler Sommelier im Restaurant sein. Warum ist das so? Es gibt sehr, sehr gute Leute, die haben unfassbar viel Lampenfieber. Also sie können sich auf diese Situation, die ja eigentlich, du weißt ja genau, was passiert. Du hast eine theoretische Prüfung.
Aber genau, das wollte ich eben fragen, also was passiert denn da eigentlich?
Also wenn du jetzt in einem anderen Wettbewerb bist, weißt du ja manchmal gar nicht, was passiert. So, du hast eine theoretische Prüfung, gut, die kann natürlich aus Millionen Fragen bestehen, die du gar nicht weißt, aber es gibt so, wir nennen es immer Banker, ne? die ganzen Zweitschateaus, der ganzen Bordeaux-Weingüter und so weiter. Das ist reine Auswendiglernerei und oftmals bringt dir das im Job überhaupt nichts. So, du hast eine theoretische Prüfung, dann hast du meistens das Öffnen einer Champagnerflasche. Das kann natürlich zu gewissen Restriktionen führen, wenn die auf einmal da anfängt loszuspritzen. Dann hast du natürlich so interessante Aufgaben, okay, mach eine Champagner. Also das sind alles Dinge, die du in deinem täglichen Job, in deinem Wohnzimmer, praktisch in deinem Restaurant auch machst. So. Machen Sie bitte eine Champagnerflasche auf und füllen Sie diese vollständig auf 8 Gläser auf. Hast du schon mal ein Problem? Weil normalerweise eine Champagnerflasche zu gleichen Teilen ist 0,1 in 7 Gläser und man sagt 5 Cl ist der Probeschluck für den Sommelier. So. Jetzt musst du diese 0,7, die ja dann an der Flasche verbleiben, auf 8 Gläser auffüllen. Das heißt, du bist total aus deiner Komfortzone gerissen, weil wenn du jeden Tag in diese Champagnerflöten da 0,1 einschenkst, ist okay. Aber auf einmal musst du ja 0,8 sonst was einschicken. So, und es muss in einem Zug passieren. Also du kannst jetzt nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann gehst du zum dritten Mal, hast du zu wenig eingeschenkt. Das hört sich jetzt erstmal sehr witzig an, aber probier das mal zu Hause aus. Das ist eine schwierige Hausnummer. Dann hast du meistens, 3 Minuten Zeit, um 5 Brände zu erkennen. Das ist richtig tricky, je nachdem, wann diese Aufgabe kommt. Weil dann ist deine Sensorik natürlich total vernebelt von dem hohen Alkohol. Dann hast du meistens einen Tasting von 2 Weinen, wo du eine bestimmte Anzahl an Minuten hast, um die rauszufinden. Und dann nochmal Service am Gast, wo irgendwelche Fragen gestellt werden. Was weiß ich, empfehlen Sie mir ein Aperitif? Was empfehlen Sie zum Käse? Da ist der Käsewagen, machen Sie den Käse. Warum? Ich mag keinen roten Port. Dann sagst du, okay, klassisch, klar, die wollen roten Portwein. Nein, ich hasse roten Portwein. Was können Sie denn sonst empfehlen? Ja, was weiß ich, ein Bassack. Nein, keine Süßwaren. Ja, dann stehst du erstmal da. Solche Geschichten. Aber irgendwann weiß man ja, was passiert. Also kannst dich darauf vorbereiten.
Ja.
Du scheiterst an dir selber. So, und ich habe auch ein, zwei Leute in meinem Freundeskreis, die einfach auf recht hohem Niveau Sport betreiben, Mannschaftssportarten, und da ist die Frage an diejenigen, also meine Frage an diejenigen ist immer die gleiche. Jetzt gehst du in ein Spiel, sprich Wettbewerb, und du weißt ja, was passiert. Das heißt, wir machen es jetzt mal ganz extrem, wir gehen jetzt mal ins obere Regal und sagen, du bist Torwart und du weißt, dass Robert Lewandowski auf dich zuläuft.
Dann weißt du, kriegst ein Tor.
Was tust du? Und das ist pure Konzentration, dann irgendwas zu machen. Bei einem Sommelier-Wettbewerb, und jetzt nehmen wir wieder das obere Regal, Weltmeisterschaft. Du weißt, dass du irgendwann zwei Weine probieren musst.
Ja.
So. Oder ein Weinservice. Also es gab in der jüngeren Vergangenheit von einem Teilnehmer aus einem deutschsprachigen Land, da ging es darum, wenn ich mich recht entsinne, einen Wein einzuschenken. Also die Aufgabe war, da sitzen 3 oder 4 Leute, sie haben 5 Minuten Zeit, sie müssen, ich sag jetzt mal, Weingut XYZ aus dem Jahr 2010 aus der Magnum Weißwein einschenken. Mhm. Da denkt sich ja jeder normale Zuhörer hier, ja, wo ist das Problem? Ja klar, wo ist das Problem? In dem Fall ist der oder diejenige an den Schrank gegangen, hat die Magnum rausgeholt, präsentiert, aufgemacht, also sauber gemacht, aufgemacht, vorprobiert, um den Tisch gegangen, eingeschenkt. So, 5 Minuten fertig, alles super. Was war die Moral von der Geschichte? Es wurde verlangt, dass der Wein Jahrgang 2010 ist. Es standen im Kühlschrank 3 Magnum 2011, 2011, 2012. Er hat 2011 genommen, hat
ja, eingeschenkt. Ja, das ist durch Nervosität scheiterst du dann.
Für diese Nummer hat er 0 Punkte bekommen. Wenn er die 2010er gefasst hätte, wäre er Weltmeisterschaft im Halbfinale gewesen. Glückwunsch, wäre Top 12
aber,
der Welt gewesen.
Aber die Sache ist jetzt, also was ich eher wissen will, es ist ja super, dass wir das alles durchgegangen sind. Aber ich fand's sehr interessant. Was bewegt einen, also was ich nicht verstehe an dem ganzen Wettbewerb, gibt es ja, ich weiß nicht, ich habe noch nie in meinem Leben gehört von einer Tischlermeisterschaft.
Ich war 2008 Deutscher Meisterschaft.
Ich weiß nicht, warum wir Sommeliers immer so competitive sein müssen. Warum
ja,
müssen
aber wir immer den gibt's überall, Digga. Haben? Es gibt überall. Egal,
es gibt auch von allen Weltmeister. Es gibt, warte mal, hier, wie heißt das, Gummistiefel-Weitwurf, gibt es auch Weltmeisterschaft.
Ich war der Deutscher Meister im Freestyle-Rappen, Digga.
Ich kenne keinen Gummistiefel-Weitwerfer vom Beruf. Das ist ja wieder was anderes.
Vielleicht gibt es Profis, die damit Geld verdienen.
Aber das würde mich jetzt interessieren, warum ist das so, dass der Sommelier immer der Geilste sein muss? Warum muss ich da immer messen. Er ist doch ein geiler Sommelier, wenn er am Abend rausgeht, weil er 70 Pullen Wein verkauft hat, total. Jeder ist happy.
Das hab ich dir von gesagt.
2 Kork habe ich rausgefischt.
Ja, aber das habe ich ja. Das hab
und dann
ja
bin ich doch ein geiler Typ.
Das sage ich ja. Auch wenn du so einen Wettbewerb gewinnst, heißt es ja nicht, dass du ein geiler Sommelier bist. Und ich habe das tatsächlich auch schon oft erlebt, dass Leute, die da super abgeschnitten haben und, wie ich finde, im Restaurant versagt haben, weil sie einfach überhaupt nicht auf uns, in dem Fall habe ich es ja dann selber erlebt, auf uns als Gast eingegangen sind und nicht das getan haben, was wir wollten oder was wir an dem Abend bevorzugt haben. Und das vielleicht auch nicht, gut, beim Essen kann man wieder diskutieren, hat es gepasst, hat es nicht gepasst, natürlich total subjektiv. So.
Ja.
Und das ist natürlich eine Sache, das muss nicht miteinander verlinkt sein. Was bedeutet, wenn du in diesem Wettbewerb gut bist, du kannst dich darauf konzentrieren, ich glaube, der Konstantin Baum hat das ja auch gesagt, Du gibst einfach Privatleben auf, du musst dich selber dafür entscheiden. Ich habe das ja auch, wie du sagst, Willi, ich habe das lange, lange Zeit gemacht. Ich brauche es heute nicht mehr. Ich habe es gehabt, es war alles super. Man hat bis 6 Uhr morgens gelernt, wochenlang, nächtelang, und nächsten Tag ist man um 10 Uhr auf der Arbeit gestanden und fand sich ganz, ganz großartig. Aber ich glaube, das war ein Abschnitt, der mir viel gebracht hat, viel Presse, man kennt viele Journalisten dadurch, alles okay.
Ja, sicher, ich meine, das Netzwerk und so ist perfekt. Hast du viel Sommeliers in deinen Läden? Sind das eigentlich deine Läden oder ist das Franchise?
Wie funktioniert das? Franchise, ganz böser Name. Ja, klar. Wir machen, amerikanisch. Also ich nenne das immer Partnerschaft. Wir haben einfach...
Klingt echt viel besser.
Nee, aber es ist tatsächlich so... Ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht und ich habe keine Lust mehr auf Stress mit irgendwelchen Leuten und ich möchte einfach, dass unser Konzept funktioniert, dass das vernünftig funktioniert. Und deswegen ist das alles eine gewisse Augenhöhe. Wir haben eine Partnerschaft und nur so kann das funktionieren. Der Vertrag ist, der heißt auch nicht Franchise-Vertrag, der hat einen anderen Namen, der ist, was weiß ich, 6 auf 8 Seiten lang.
Ja, ja, okay.
Und da versucht man einfach so ein bisschen die ganz groben Züge zu skizzieren. Ich meine, ich kenne ja auch von, von großen Ketten die Franchise-Verträge, die sind dann 150 auf 200 Seiten und da wird alles reglementiert von, wie ist der Bleistift angespitzt und wann muss das Klo abgespült werden und wie müssen die Handtücher auf der Toilette aussehen. Das hat sicherlich seine Vorteile, aber ich finde einfach, auf dem Qualitätslevel, wo wir uns bewegen, muss man den Leuten so ein bisschen Freiraum geben.
Und hast du da Sommeliers in den Läden? Oder ist das, also ist der Gast, wenn er zu dir kommt, irgendwie gewillt? Weil ich war ja auch ein paar Mal da und die Weine sind ja echt relativ günstig kalkuliert, muss man sagen. Mhm. Für meinen Geschmack sogar teilweise zu günstig.
Auch bin das ist ja Montmorita auf 12 Euro.
Ich bin ja immer ein Fan von hohen Preisen in der Gastronomie. Weil dann können wir uns auch mehr, naja, das können wir uns mehr Personal leisten. Oder ich kann den Kellner mehr zahlen am Ende des Tages. Finde ich ja geil. Aber
Ehrenmann.
Ja, anderes Thema. Aber ist das dann wichtig, dass du da Leute hast, die sich auskennen, oder nimmt es dann der Gast auch mal in Kauf, dass er sagt, ja gut, ich bestelle mir jetzt Nummer 63, so beim im China-Restaurant.
Nein, das passiert nicht. Natürlich haben wir jetzt nicht in jedem Land Spitzensommelier, aber ich glaube, das kann man über gewisse Dinge abdecken. Und wir haben als Beispiel in München den Kuro, der auch früher in der Schwarzwaldstube war und lange auch in München schon ist, der das großartig macht, um einfach mal einen Namen zu nennen. Und München ist sicherlich der Laden von allen Läden von 905, wo mit die krassesten Weine gehen. Also man muss schon sagen, also Bayern, sprich München, ist extrem. Die sind gestählt durch die vielen Maß auf dem Oktoberfest. Die können einfach, das ist wirklich so, die können einfach schütten. Und total positiv gemeint, nur gut von uns. Ne? Auch da haben wir so ein bisschen, auch total witzig, dass es damals noch gar nicht so einen Laden da gab in München. Da haben wir auch so ein bisschen ins Nest gestochen. Und also auch hier, es gibt einen Preis dafür oder gibt einen guten Lohn dafür, wenn jemand eine gute Location in München kennt. Wir wollen seit Jahr und Tag eine zweite Location in München machen und gestaltet sich ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Also wir müssen dort unbedingt größer werden, weil der Laden einfach immer voll ist und man muss das so ein bisschen entzerren.
Ich finde das Konzept generell ja Bombe, weil ich mir immer gedacht, so das größte Problem in der Weinbar ist ja immer, dass du mit Köchen zu tun hast. Also es soll jetzt nicht zu negativ irgendwie klingen, aber Köche sind halt wahrscheinlich ähnlich wie Sommeliers sehr sensibel und so eigene Menschen. Und dann bist du halt immer so ein bisschen abhängig, nicht? Und das Pizza-Thema kannst du halt perfekt standardisieren. Und wenn du selber einen guten Geschmack hast und weißt, wie es schmecken muss, dann musst du es irgendwie, also am Ende des Tages, kannst du es gut so durchziehen dann, nicht?
Ja, du bist natürlich auch abhängig von den Pizzaiolos, ne? Das stimmt. Also, ist jetzt kein Küchenchef, aber trotzdem muss es ja gemacht werden. Aber da steckt natürlich viel Wahrheit drin in dem, was du sagst. Wir wollen das simpel machen. Wir wollen kein Shishi, wir wollen einfach das Geld, was wir ausgeben für die Ware, auch wirklich, wie ich zum Anfang schon gesagt habe, in die Top-Produkte stecken. Es ist sicherlich immer möglich, noch irgendeinen Schinken zu nehmen, der 500 Euro im Kilo kostet, anstatt 50. Aber es macht am Langende, ist das nicht der Game-Changer, es macht einfach keinen Sinn. Ja, weil du schmeckst es sowieso nicht auf der Pizza. Mhm. Es macht schon Sinn, einen Parma-Schinken zu nehmen, der geil ist, als irgendeinen Kackschinken aus dem Aldi, der dann einfach nur hart und dröge und trocken wird und du überhaupt keine Aromatik und keine Struktur mehr hast. Das macht natürlich Sinn. Aber es ist ja ähnlich wie bei den Weinen, ne? Das ist ja das gleiche Thema. Also ein Wein, der 5 Euro kostet und ein Wein, der 25 Euro kostet, ist ein Riesenunterschied. Der Wein, der 25 kostet und der 150 kostet, das ist zum Großteil ist nur die Nachfrage, das Labeling.
Wie 1 zu 2 zu 3 Sternen, wie du vorhin gemeint hast.
Und da sind wir überhaupt nicht bei diesen großen Sprüngen. Und man muss natürlich dann auch sehen, ist es der erste oder der Zweitmarkt? Ja? Also gewisse Weine, die am Zweitmarkt ja vierstellig gehandelt werden, muss man mal ganz klipp und klar sagen, kosten ab Weingut, in Klammern, wenn man was da bekommt, wenn man überhaupt was bekommt, 20 Euro, 25 Euro. Ja? Diejenigen wissen, worum es gerade geht. Es geht um Weine aus dem Jura, die einfach so einen Kultstatus erreicht haben, auch durch unsere Schuld, muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist das perfekte Thema.
Ja, genau, es ist unsere Schuld, dass wir diese Weine natürlich Instagram, bla bla bla, gehypt haben. Und deswegen werden diese Preise bezahlt, weil es rar ist. Ich habe noch, danke. Weil es rar ist und die Leute wollen das Zeug trinken. Ne? Das,
so. Wie bei Sneakern irgendwie gefühlt.
Same. So,
und, aber bei dir ist ja irgendwie so, man hatte das Gefühl, also man sieht dich auch immer mit dem Handy in der Hand irgendwie.
Ja, und man hat das Gefühl, das kommt du hast wahnsinnig so vor.
Viel. Nein, aber du hast ja wahnsinnig viele Sachen, wo du mitreden kannst. So irgendwie. Du bist immer an der Börse fit, du bist beim Wein, beim Essen, überall. Und
wir können auch Anlageempfehlungen machen.
Nein, ich spiele der Privat.
Aber weil du gerade sagst, Sekundärmarkt, also ich weiß nicht, viel Zeit auch verbracht, Gott sei Dank, mit dem Klaus-Peter Keller und so. Und ich meine, weil du sagst, wir sind schuld. Klar waren wir schuld, dass das
lass uns kostet, mal wirklich über Namen reden, was Sekundärmarkt heißt, damit die Zuhörer und Zuhörer, ich habe das gar nicht gegendert, shit. Also natürlich meine ich alle Geschlechter, ne? Es tut mir leid, also Zuhörer, Zuhörerinnen.
Verstehen das.
Ja, okay, ja, gut. Weiß man ja heute nicht. Ne? Morgen ist eine Anzeige im Briefkasten, weiß man ja alles nicht. So. In Deutschland ist es sicherlich der Klaus-Peter Keller, also Weingut Klaus Keller aus Flörsheim-Dahlsheim, Bahnhofstraße 1. ja, ist einfach so eindrücklich, weil es tatsächlich am Bahnhof, ja, unter der
auch nicht hinfahren, bitte,
auch nicht hinfahren, auch nicht hinfahren, es gibt eh nichts. Und
du noch auch Hunde.
Und am Langen hat er auch nichts zu verkaufen. So. Und dann kam ja diese tatsächliche Facebook-Weinrevolution, wo jeder, oder es kam vielleicht auch mit Insta, und jeder hat so ein bisschen Posting gemacht, Essen, Wein. Und dann haben wir natürlich alle die Kellersachen gepusht, und schau, damals in dem Restaurant in der Nähe von der Oranienburger Straße, wo wir uns ja auch ein paar Mal gesehen haben, da hattet ihr ja auch G-Max etc. für ein ganz kleines Geld also aus heutiger Sicht
349 Euro,
ja, so.
Zu heute 2000 im Internet.
So, ja, so. Und das ist noch nicht so lange her, ne? Ich meine, das hast du mit Tesla hat man es an der Börse schon verdienen können in der Zeit, aber mit nicht so vielen Aktien so. Und dieses Posten, und dass es jeder gepostet hat, und jeder kannte irgendwie jemanden, der dieses, was ist es, gelb-orange-Kett? Gelb? Ja, so, oder? Beige?
Ja, nee,
so beige
Gold, ist nicht. Gold, Rot, so. Gelb.
Und dann ging das natürlich so, dass alle das wollten. Und der Klaus-Peter ist jetzt auch kein Weingut, was nur 2 Hektar hat, die machen nur 20.000 Flaschen oder so, sondern es steht auch ein bisschen Menge dahinter. Und natürlich dadurch, dass er seit über 20 Jahren einfach sehr, sehr gut arbeitet. Und damals, wir hatten gesagt, damals Lehrbach, erste Wein, erste große Gewächs im Offenausschank. Also auch damals war das ja schon super geiles Zeug. Und durch eine jahrelange Fan, wie soll man sagen, die Fans sind ihm gefolgt, das Weingut von Hause aus macht was weiß ich, sorry, wenn ich da jetzt was Falsches sage, gefühlt 50% ab Weingut für die älteren Herrschaften, die aus Rhein-Main-Taunus-Kreis dahin fahren, also da geht schon mal ein bisschen was weg, und dann bleibt am langen Ende nicht so viel Menge übrig, und es gibt mittlerweile, und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, wie viele Sternerestaurants gab es vor 30 Jahren in Deutschland, wie viel gibt es heute, hat sich vervierfacht, das heißt, es gibt natürlich auch 3-4 Mal so eigentlich gute Weinkarten, wenn die Leute das umsetzen. Es gibt zu wenig guten Wein. Und wir sind ja nur Deutschland, ne? Ich meine, der KP verkauft auch gerne mal nach Skandinavien oder US oder England. Also es ist ja nicht nur Deutschland. Und dann nimm doch mal ein kleines Weingut aus dem Jura, was vor 10 Jahren kein Mensch hier kannte. Und auf einmal fahren da 5 oder 10 oder 20 Leute hin, wollen ein paar Flaschen kaufen, posten das, und dann geht's richtig los. Und die haben dann natürlich, da gibt's gar keine Chance, das nach Deutschland zu verkaufen. Und da kommen wir natürlich zu Preisen, wenn man sagt, okay, ab Weingut kostet 20 Euro. Dann sehe ich es vielleicht irgendwo in Paris in einem Laden für 200. Ich kaufe mir die Flasche, weil ich die unbedingt haben will, kaufe mir 2, mach die auf, schmeckt mir gar nicht und sagt, boah, jetzt habe ich 200 Euro für einen Wein ausgegeben, der kostet 20, 25 Euro Weingut. Was mache ich damit? Ich setze bei eBay oder irgendwie ins Internet rein und kriege dafür 1.000. Genau. So, und irgendwann sagst, und es ist dann eine Person, die das gemacht hat, und dann sagt er, krass, so funktioniert das, jetzt fahre ich nochmal hin. So, und so nimmt das so ein bisschen seinen Lauf.
Ich meine, ich habe Klaus-Peter Keller früher in der Cordoba, wir haben Kirschspiel gegen durchtrunken. Wenn uns langweilig war, haben wir einfach, oder Abzehrde, einfach auch, jetzt werden die im Internet für 300, 400, 500 Euro oder teurer verscherbelt am Sekundärmarkt. Ja.
Und der arme Kerl bekommt dann den Hate Speech ab von Leuten, die sagen, der Wein ist aber teuer. Nee, der ist nicht teuer, Wein.
Nee, er verkauft ja ganz normal. So, und, ja. Er hat halt das Problem, dass er sofort irgendwo im Internet unverschämt. Ja. Und das Gleiche ist, ich meine, wir kennen die Weingüter, die heißen Clos Rochard, die heißen Domaine de Collier, wenn man jetzt die Loire-Sachen hernimmt, dann natürlich Pierre Auvernoir aus dem Jura und so weiter.
Auvernoir, vor
10 Jahren, wenn du dir einen Pulsar von Auvernoir eingeschenkt hast, da haben von zehn Leuten haben dich 9 gefragt, ist es jetzt Rosé oder was ist das eigentlich? Also die Leute haben ja gar nicht gewusst, was es ist und jetzt wird so durch die Decke gehypt.
Also ich glaube, vor 20 Jahren, wenn du einen Overnoir aufgemacht hast, hast du noch 50 Euro von deinem Händler bekommen, dass du die Flasche gekauft hast dazu. Ja. Übertreibe jetzt natürlich schamlos, aber so also die Welt verändert sich und durch diese ganze digitale Geschichte, ich meine, das ist in jedem Bereich, das ist im Sport so, das ist in der Musik so, wie wurden früher Platten gelauncht, ne? So, da war irgendwie Top 100 in Deutschland, bist du irgendwie auf Platz 86 eingestiegen, da warst du der größte Held. So, heute wird das irgendwie hochgezogen, dann gibt's kannst du einen Tag vorher das irgendwo sehen und dann kennt's jeder und dann bla bla bla, digital, nichts mehr wird. Früher bin ich ins WOM gegangen.
Ja, ich auch noch.
Ins WOM gegangen und hab mir meine Maxi-CDs gekauft.
Das helfe ich auch.
So, und das. Wer kauft schon eine CD, ist kein Mensch.
Wo wir hier aber gerade bei...
Vor allem, wo spielt man CDs heute noch ab?
Ja, nicht am Mac.
PlayStation. Ehrlich, hey, ehrlich. Wo sind wir denn hier eigentlich im Glas gelandet?
Also, das ist ja wirklich etwas
mitgebracht. Wir haben bisher ja...
Ich bin halt ein bisschen experimentell. Fuhrmint ist das tatsächlich, nicht?
Fuhrmint und wenn der Willi, müssen wir jetzt sind wir mal ehrlich, wir waren bei Sommelier-Wettbewerb. Wenn Willi jetzt nicht gesagt hätte, das ist Fomint, hätte ich gesagt, das ist, ich lege mal 100 Euro in die Mitte, das ist ein Chenin Blanc von der Loire. So. Ja. Jetzt sind wir hier mal ganz, oder ich bin jetzt mal ganz ehrlich, lassen wir mal die Hosen runter, hätte ich niemals gesagt, das schmeckt sehr gut.
Ja, aber sehr das gut. Ist ja, also mit Chenin Blanc ist das ja gut, weil es so eine gewisse Wachsigkeit hat. Das
sind
so
Wachsigkeit am Gaumen, hat er nicht so viel Kraft und Körper wie ein Chenin, aber
viel Säure,
in der Nase hat er so ein bisschen dieses Reife auch.
Ja. Und im Burgenland erlebt diese wunderbare Sorte wieder so ein bisschen Resonanz. Da gibt es einen Haufen Winzer, die sich drum scheren.
Mhm.
Auch im trockenen Bereich, im Süßwein war der immer irgendwie da. Aber jetzt auch gescheite trockene Furment wieder zu machen.
Die ja, gut, ja.
Anbaufläche ist natürlich ganz, ganz klein. Also es gibt ganz wenig Furment insgesamt. Und das wird auch nicht großartig nachgepflanzt. Aber das ist jetzt vom Hannes Schuster, Weingut Rose Schuster, Furment 2019.
Sehr gut, ja.
Sehr lecker.
Gibt es auch wahnsinnig wenig.
Damit wir die österreichische Flagge hier so ein bisschen am Fahnenmast hochziehen, in Berlin-Kreuzberg.
Ja, muss man natürlich. Ne? Außerdem, glaube ich, passt das ganz gut zur Pizza.
Ja, gut. Ja, wo wir heute jetzt schon so viel über, natürlich zum Glück, über und mit dir reden durften, wollte ich dich fragen, hast du denn auch für mich und Willi eine Frage mitgebracht?
Ganz viele, ja.
Oha, let's go!
Dann trinke ich mal den roten und du fängst an mit Curly am besten. Hä?
Ich habe es mir aufgeschrieben, ne? Also... Ich bin Bahn gefahren, auch zum ersten Mal seit langer Zeit und hatte ein bisschen Zeit und die Bahn kam auch nur eine halbe Stunde.
Da haben wir viel Zeit, weil da haben wir immer Verspätung.
Also wenn man Bahn fährt, muss man ja damit rechnen, dass man später kommt, aber mit dem Auto ist ja genauso. Es war nur eine halbe Stunde zu spät. Ja, absolut okay. Und das Netz war recht durchgängig auch, das WLAN. Also eine schöne Fahrt. Auch mal muss man auch mal ein bisschen Herzchen an die Bahn senden.
Da schau her.
Also ich habe eine Frage an Curly und das ist natürlich, da darfst du auch ein bisschen länger überlegen. Wenn der liebe Gott zur Erde kommen würde und würde sagen, okay, du hast total freie Fahrt, Geld spielt keine Rolle, ohne jetzt natürlich total auszuflippen.
Oh, schwierig.
Welcher Wein würdest du weltweit gesehen in welchem Restaurant kurz vor deinem Ableben nochmal trinken, damit...
Oh.
Ja, ja, aber kannst du ein bisschen nachdenken?
Nee, ich glaube, ich muss gar nicht so lange nachdenken.
Welcher Wein und in welchem Restaurant? Also schon contentmäßig schon...
Nee, weiß ich jetzt schon. Ja, halt echt. Nee, ich würde aber auf jeden Fall Goldtröpfchen von Nick Weiss tatsächlich. Und da will ich die Augen verziehen.
Den du noch nicht getrunken hast.
Doch, klar. Achso, den ich noch nicht getrunken habe. Ja, okay, dann Romane Conti, weil jeder davon die ganze Zeit labert und ich das noch nie getrunken habe.
Wo, in welchem Restaurant?
Im Schwarzen Adler wahrscheinlich, weil der da wahrscheinlich günstiger ist wie in den anderen.
Du zahlst ja nicht.
Ja, aber da hatte ich nämlich tatsächlich einen sehr wilden Abend mal und da könnte ich mir auch in diesem idyllischen Umgebung dort, wo ich nicht mal Handyempfang habe, da hätte ich dann auch keine Störung. Könnte ich den in aller Ruhe genießen mit diesem Perlhuhn dort, würde ich mir den wahrscheinlich...
Ja, Perlhuhn
in der Salzkruste.
Also in der Salzkruste.
Also ich glaube, wenn das Fritz hört, bist du drauf eingeladen.
Das würde ich glaube ich, dort zu mir nehmen, weil das mega witzig war. Weil früher war ich immer SC Freiburg-Fan und als ich dort war, habe ich gecheckt, dass das stärker
wird.
Ja, ich bin leider kein Fußballfan mehr. Ich würde mich hier zu was glorifizieren, was ich nicht mehr bin, weil ich verfolge das nicht mehr. Aber früher, so zu Cardoso-Zeiten noch,
Rodolfo Esteban mit der Nummer 10.
Safe, ich hatte das Trikot auch. Da war ich richtiger Fan Spieler, noch. Ja. Und als wir dann im Schwarzen Adler Essen waren, kam auch der Chef vorbei und der war ja der Präsidentenmäßig und dann kam er gerade so, glaube ich, von einem Spiel noch und ich dachte so, oha, krass, das ist hier gerade voll der Magic Moment.
Großartige Persönlichkeit übrigens auch.
Mega.
Ob jetzt Fußball, Politik oder Essen und Wein natürlich, ja, großartig.
Und das war für mich, glaube ich, tatsächlich auch das, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Sterne-Restaurant, in dem ich essen war.
Okay, wann war das?
Jens? 3 Jahre war das ungefähr. Okay. Und genau, das war auf jeden Fall so ein, und da haben wir auch das Weingut noch besucht und da habe ich auch zum ersten Mal tatsächlich sowas erleben dürfen und da in den Reben und in den Kellern und die riesen Fässer und alles, das war auf jeden Fall ein nicer Moment, deshalb Schwarzer Adler und Romane Conti.
Ja. Wenn wir hier irgendwann Geld verdienen, Curly, bei Terroir und dann fahren wir hin.
Gibt's, glaube ich, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Lustigerweise, unsere Weihnachtsfeier von 905 ist im Schwarzen Adler, lustigerweise im Dezember. Kann man jedem nur empfehlen, ne? Ist ein großartiges Weingut, super Weine. Der Keller Junior macht auch die Weine mittlerweile natürlich und
sehr sympathisch,
ja, einen modernen Anstrich bekommen. Restaurant ganz klassisch französisch, also ist ja auch fast in Frankreich, ne? So rein geografisch gesehen.
Ja.
Und man muss die Perlon ist es, glaube ich, ne, am Tisch immer nehmen.
War so nice.
Und die Weine sind also eigentlich müsste man da 7 Tage in Folge mit 50 ja, Leuten hingehen.
Das habe ich mir gemerkt.
Hört auf zu reden. Ich war noch nie im Schwarzen.
Nein, das glaube ich nicht.
Ich war noch nie da.
Nein.
Ich war noch nie im Schwarzen.
Das werden wir nachholen jetzt.
Ich rede seitdem ich in Deutschland bin, rede ich davon. Und das sind jetzt 10 Jahre.
Herz und Siegel drauf.
Winter oder in Berlin.
Wie man auch immer sagt.
Nie im Schwarzen Adler.
Das holen wir auf jeden Fall nach.
Ja, und natürlich muss man ja auch ganz, wenn man so ein bisschen diesen Fußballschwenk, diesen Sportschwenk nochmal machen möchte, die Präsidentschaft vom Herrn Keller war so ein bisschen unter unglücklichen Stern, aber Stand heute ist der SC Freiburg der einzige Verein in der Bundesliga, der noch ohne Niederlage ist.
Also und der Trainer ist einfach der beste Motherfucker, sorry, ever, Digga.
Beste Mann, trinkt auch gerne Wein, logischerweise, in der Region trinkt man einfach gerne Wein, Digga, und mega sympathisch.
Die Interviews von dir, die Pressekonferenzen, einfach Legende, selbst wenn ich keinen Fußball mehr gucke, ich gucke nur die Pressekonferenzen von dem, weil das ist einfach so total ein nicer Dude. Das kann ich
müsste man eigentlich auch mal hier in den Podcast einladen, weil der hat, glaube ich, über Wein auch sehr viel zu erzählen.
Christian und Streich, oder?
Achso, nein, den Trainer, den Fritz habe ich vorhin.
Ja, beide, auch, ja. Die können zusammenkommen. Ja,
eigentlich wäre Fritz noch dran.
Ja, wäre gut, ja.
Ja,
ja, gut, gute Antwort. Ich komme mit, muss ich sagen.
Ja,
Conti im Schwarzen Adler, bin ich dabei. Die Frage an Willi, die ich habe, war die Idee eigentlich, eine Antwort zu bekommen in einer Sekunde, das ist eigentlich so die Challenge. Aber ich glaube einfach, dass wir so ein bisschen über die Antwort auch diskutieren werden. Hat so ein bisschen auch mit der Antwort vom Curly gerade so ein bisschen zu tun, die Frage, obwohl das überhaupt nicht meine Intention war. Also Willi, du hast so circa eine Sekunde Zeit?
Nein.
Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay, Bordeaux oder Burgund?
Burgund.
Ui. Ich habe mit was anderem gerechnet.
Wirklich?
Ja, ohne Quatsch. Ah, krass. Sehr gut. Also Willi ist einer von uns.
Nein, ich weiß gar nicht. Also schau, umso länger, dass ich darüber nachdenke.
Ich wusste, dass die Antwort...
Ja, eine Sekunde. Ja, ich weiß nicht, ich habe gestern einen herrlichen Bordeaux tatsächlich getrunken. Und dann dachte ich, ich trinke viel zu wenig Bordeaux in letzter Zeit.
Mhm. Alle aber, ja, ne, eigentlich. Also wir trinken ja alle eigentlich kein Bordeaux mehr.
Ja, finde ich ja zu wenig. Also, weil es auch, ich weiß auch nicht, weil immer diese Blase und auch dieses Bordeaux-Bashing, was ich prinzipiell gar nicht gut finde. Aber gut, ich meine, wenn du die ganze Arbeitsweise und alles anschaust und vor allem jetzt, wie die Bordeaux schmecken, obwohl mir Heiner Lobenberg gesagt hat bei einer unserer Folgen, dass Bordeaux jetzt wieder feinere Weine macht. Ich habe mittlerweile wieder ein paar junge Bordeaux probiert. Ich kann es nicht bestätigen. Ich muss da heute auch nochmal sagen, lieber Heiner, nein, du hast mich nicht überzeugt. Und ich finde nicht, dass die feiner werden wieder. Überhaupt aber nicht. Und ich trinke Bordeaux wahnsinnig gern aus den 90ern.
Ja, das ist
ja gar nicht so alt. Ich liebe 95 und 96. Das sind hervorragende Jahrgänge. Und weiß ich nicht, probiert da nicht viel. Gestern haben wir einen 90er, glaube ich, Marquis getrunken. War gut. Im herrlichen Saint-Chalier. Großartig. Im Grillen mit einem super T-Bone Steak. Also, da brauchst du, also sorry, das ist so einfach. Da brauchst du gar keinen Salat, Fleisch, Wein, Wasser. Brauchst nicht viel mehr und dann pfeift das Ganze. Das ist echt super.
Heilige Dreifaltigkeit.
Ja, aber ich glaube, dass vielleicht noch ein Wort von mir dazu. In unserer Blase, in unserer Weinfreak-Nerd-Blase, in der wir uns befinden, ist, glaube ich, Bordeaux auch nicht mehr so gefragt. Natürlich gibt es Punkte dafür. Relativ große Fläche. Wir denken, es ist fett. Diese ganze Punkte-Schrott haben wir keine Lust mehr drauf. Parker hat das viel zu lange, viel zu sehr gepusht. Und ich glaube, dass uns dieser Ansatz dieser klein parzellierten Weingüter im Burgund viel mehr zusagt als diese 85, 100 Hektar Premier Grand Cru Classé-Geschichten. So, also selbst Conti hat ja viel zu wenig Menge, einen Lafite, Mouton, Latour, wie auch immer, kannst du eigentlich immer kaufen. Auch 30 Jahre später kannst du das ja kaufen. So für dann ein auch immer noch okayes Geld.
Wie viel kostet denn so eine Flasche? Ich habe keine Ahnung.
Boah, 90 Mouton, was kostet sowas, wenn du heute am Markt kaufst? Taui?
Wahrscheinlich, ja.
Ja, aber okay. Jetzt kaufen wir eine Pulle 90 Conti. So, da sind wir schon ganz weit weg von.
Ja.
Egal welche Lage von Conti. So. Und ich glaube, dass wir sagen, hey, wir machen Restaurants, ich war gestern übrigens in einem super Restaurant in Berlin. Tisk heißt das, kann ich nur empfehlen.
Das wollten wir nämlich eh noch wissen.
Ah ja, genau.
Komm mal klar, was?
Also kleine Restaurants, die noch nicht mal einen Stern haben, machen ihre eigenen Gärten in Zehlendorf in Berlin. Nachhaltiges Fleisch, alle machen alles selber, mixen ihre Getränke selber, ihre Drinks. Also geiles Konzept. Und davon gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele Läden in Deutschland. Und ich glaube, diesen Läden und den Inhabern und den Leuten, den Gesicht hinter so einem Konzept ist Burgund, was ja so ein bisschen mystik ist, sympathischer als irgendein Chateau in Bordeaux, was AXA gehört. Und was viel Geld kostet und was in der Subskription ist und so weiter. Und du kannst ja auch nicht hinfahren und sagen, ich hätte jetzt mal gerne 12 Flaschen Mouton, was haben wir, 2019.
Ja,
dann sagen die, okay, wir hetzen die Hunde auf dich, bitte, tschüssi. Ach, so. Und das ist in Burgund mittlerweile ja auch anders. Also man kann auch, das war eine Zeit lang anders, gerade für Deutsche, aber man kann in Bordeaux an die Tür klopfen, du kriegst Wein, du kannst in die Ortsvinotheken fahren, kannst was kaufen, das funktioniert alles.
Ja. Das also, diskutieren wir aber jetzt im Lokal weiter.
Das diskutieren wir im
Lokal. Wir sind über der Zeit. Mich nervt es total. Wir haben noch einen Rotwein, der ist hervorragend. Der ist auch eine Sonderfüllung fürs 905, nämlich von Martin Goyer, mein Bozener Freund, der hervorragende
Bozen, da ist mein Vater aufgewachsen.
Genau, aber das besprechen wir anders mal. Und ja, mich nervt total, weil ich hätte jetzt, glaube ich, noch eine Stunde.
Wir müssen ganz kurz, also
wir hätten noch eine Stunde mit dir plaudern können.
Ja, wir müssen ganz kurz hier, das ist ein Merlot von, lustigerweise ein Merlot von Pranzig aus Südtirol, wie Willi schon sagt. Und normalerweise macht der Martin gar kein Merlot und ich hasse Merlot auch. Und deswegen haben wir diesen Wein gemacht, um zu zeigen, wie Merlot auch funktionieren kann. Es ist ein kleines Fass, was es gibt. Und es ist
super, richtig lecker.
Und da sage ich immer, stell das mal wirklich in ein Blindtasting mit einem Bordeaux und dann möchte ich mal sehen, wer da irgendwie als Gewinner rausgeht.
Und auch sehr geiles Etikett.
Sehr geiles Etikett, richtig. Ist von der Marion, von der Frau von Martin. Das ist ein Wein, so wie ich ihn auch liebe und mag und der auch super gut ankommt. Ne? Also, dieses Wort trinke ich ganz, ganz
furchtbar. Ich habe mir 12 Stichworte aufgeschrieben. Ja. 2 habe ich ins Gespräch reingepackt, 10 stehen noch da. Ich glaube, wir hätten noch 2 Stunden plaudern können. Machen wir jetzt im Lokal. Wo gehen wir denn hin?
Oh ja, das war die Frage.
Ins Tisk, ne? Oder wo gehen wir hin?
Ja, die Sache war ja die Empfehlung. Ja? Die Frage ist ja, was soll ich euch denn bitte sehr in Berlin empfehlen?
Ja, du bist der Berliner.
Ja, Alter. Ich bin zwar der Berliner, aber ich bin seit 25 Jahren raus aus der Hausnummer. Da ja immer wieder diese Currywurst-Ruhrpott-Berlin-Story aufploppt, habe ich gesagt, okay, beste Currywurst, machen wir jetzt mal klar, ist Currybaude am Gesundbrunnen in Berlin.
Okay, nice.
Klassiker.
Ja, super, die Floschen ist da, da gehen wir hin.
Und
Currybaude, haben wir noch nie gehört.
Ja, Currybaude, mega gut.
Klingt nice.
Und ja, ansonsten, wie gesagt, was soll ich euch in Berlin erzählen?
Das wo kriegst du denn aber Gesundbrunnen-Center?
Nee.
Sehr lecker.
Aber geil.
Ja, in der S-Bahn-Station, ja, in der S-Bahn-U-Bahn-Station.
Aber wo warst du gestern
am Essen? Ja, kann man sagen, ich war im Tisk, das ist so, glaube ich, auf der Grenze Kreuzberg-Neukölln, war ein wundervoller Abend. Die Weinkarte ist jetzt nicht mega groß oder mega anspruchsvoll, aber wir haben Säckinger getrunken, ne? Kleine Pure-Kalkstein-Säckinger. Und wie gesagt, die machen da diese ganzen Gemüsegeschichten, aber halt auf Keine Hipster-Attitude, nicht irgendwie das und das und nochmal erklärt, sondern die machen einfach.
Muss ich mal hinschauen.
Wirklich, wirklich gut. Und jetzt kommt der Punkt bezahlbar, weil auch diese Problematik Preisfindung wird ja in der Gastronomie irgendwann über kurz oder lang.
Da können wir eine eigene Folge nochmal machen. Thema, vielleicht haben wir nicht aber so viele Gäste, wenn nicht mehr so viel zusagen, weil der Podcast immer schlechter wird. Laden wir dich ein zweites Mal an. Und machen ja, dann nochmal die Preisgestaltung.
Tisk habe ich auf jeden Fall schon mal auch auf dem Radar
wir
gehabt,
aber
ich war noch nie da. Safe, wir können da und danach Tisk. Und
Brunnen Center.
Und danach geht's noch Lambrusco.
Das gibt es Prost, komm, jetzt können wir Curry essen.
Cheers. Vielen Dank, dass du da warst, Sebastian.
Vielen Dank für die Einladung, mich sehr gefreut.
Bei Terroir und Adiletten und wir sehen uns auf jeden Fall in der Zukunft bei Pizza und Wein.
Dankeschön.
Cheers.